Liebe Leute, ich bin ja froh, dass ich einmal mit einem Profi arbeite. Ja, dass endlich mal jemand dabei ist, der perfekt ausgestattet ist. Die Aufnahme kann starten, ohne dass es irgendwelche Verzögerungen gibt. Also die Verzögerung war, ich war um 12.01 Uhr in unserem virtuellen Studio und der Kollege Jesko von Eichmann von Sky, der saß dann schon da. Da war ich auch ein bisschen erstaunt, weil das hatte ich noch nie, dass der Gast vor mir da gewesen ist. Jesko, was ist da los? Du bist top ausgestattet. Ich sehe, du sitzt in einem Studio. Da kann ich nur mit der Zunge schnalzen, ne?
Ja, vielen Dank erstmal. Aber das ist natürlich beim Fernsehen mein Job, ne? Wenn es heißt, dann wird gesendet. Ja, dann ist live und dann geht's los. Da kann ich nicht sagen, ja, ich komme 2-3 Minuten später, Leute, kein Problem, ne? Von daher bin ich daran gewöhnt, pünktlich zu sein, aber ich bin auch sonst ein pünktlicher Mensch. Das können alle bestätigen, die mich kennen. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn wir irgendwo im Urlaub waren und ich kam oder ich wäre zu spät gekommen, hätten sie gesagt, wenn er länger als 10 Minuten zu spät ist, dann ist er entweder bewusstlos oder tot. Und einmal bin ich 10 Minuten zu spät gekommen und lag bewusstlos auf der Skipiste. Also da haben sie auch sofort, aber da wussten sie sofort, wenn Jesko nicht pünktlich da ist, dann ist was und dann war was. Aber ja, die einen finden es gut, die anderen sind genervt davon, wenn ich immer sehr, sehr pünktlich bin.
Ja, da bin ich ja froh, dass ich nicht noch kurzfristig verschoben habe. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin wahrscheinlich das Gegenteil von dir. Ich bin immer ein bisschen zu spät. Heute war es nur eine Minute, ja, da bin ich ja fast schon stolz auf mich, obwohl ich wieder nur getrödelt habe. Das ist das Schlimme bei mir, dass ich mich immer noch mal mit anderen Dingen befasse. Kennst du das? Dass du hier und da noch was machen willst und dann wirst du da noch mal abgelenkt. Das ist furchtbar.
Ja, aber ich ordne dann tatsächlich meinem Zeitmanagement meinen Termin unter. Aber dafür gehen dann andere Sachen sausen, wie aufräumen oder so. Also zum Glück filme ich in die andere Richtung. Ja, mein Schreibtisch sieht richtig scheiße aus. Den muss ich mal dringend aufräumen. Aber das ist dann eher etwas, was ich dann so vor mir herschiebe.
Schöner, lockerer Aufgalopp. Es hat auch jemand gefragt, ob du aus dem Auto sendest, wie der Kollege Patrick Berger, als der hier zu Gast war. Ja, aber das ist nicht der Fall.
Nee, das ist heute tatsächlich nicht der Fall. Nee, ja. Ich bin ja sonst gerne im Auto, aber heute nicht.
Kannst du denn da auch sozusagen direkt ins TV-Programm von Sky senden, da wo du jetzt sitzt quasi? Müsste doch gehen, oder?
Im Prinzip ja. Ja. Das geht dann über eine etwas andere Technik, als ich jetzt für den Podcast benutze. Aber das geht auch, ja, genau.
Ja, das finde ich ja eh ganz interessant, wie die Entwicklung da ist. Ne? Das ist heutzutage überhaupt gar kein Problem mehr, die Leute per Handy auch zuzuschalten. Also ich finde das ganz gut.
Ja, genau. Das ist einfach die Entwicklung, muss man sagen. Ne? Manche finden es nicht so gut, gehört auch dazu. Die sagen, hey, da geht ein Job als Kameramann verloren, da geht ein Job als Tonmann verloren, da geht ein Job als Belichter verloren. Aber wir bei Sky Sport News senden halt schon lange sehr reduziert. Ne? Wenn man die Kollegen sieht, von den Öffentlich-Rechtlichen auch oft noch, die haben dann einen etwas größeren personellen Aufschlag bei so Drehs. Wir sind da eher etwas reduzierter unterwegs und mittlerweile halt auch extrem viel mit den Handys. Das funktioniert sehr gut und gerade so diese kabellose Technik, die entwickelt sich ja extrem weiter.
Ja, ich war tatsächlich, es kaum zu glauben, vorgestern in Metz in Frankreich. Metz hat die Champions League im Handball bei den Frauen gewonnen. Mhm. Und ich war aber nicht beim Final Four in Budapest, sondern war tatsächlich hier in Deutschland. Eigentlich ein Event, den ich nie verpasse. Aber dann bin ich mit einem Kollegen kurzfristig dahin. Ich habe den dann, der war auf dem Rückweg, habe ich den sozusagen eingesammelt. Und dann sind wir zusammen nach Metz. Und er ist Fotograf. Und ich hatte aber in der Eile hatte ich mein Stativ nicht mit dabei. So, ich hatte aber so ein kleines Ding, wo man das Handy reinstecken kann und dann musste er den Kameramann machen. Und dann habe ich gemerkt, wenn derjenige nicht geübt ist, das ist nicht so leicht, wie man denkt. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, kurzer Hinweis natürlich noch an alle Leute, die dieses Format gerne unterstützen wollen, bevor wir dann jetzt gleich richtig durchstarten. Ich möchte euch darauf hinweisen, falls ihr denkt, das ist eine coole Sache hier, schaut doch mal vorbei auf schwarzgelberunde.de. Da findet ihr alle Informationen dazu, wie ihr supporten könnt. Und natürlich wichtig, jeder Like, jeder Kommentar, jedes Hypen zum Beispiel bei YouTube, da ist es besonders wichtig. Da kommt man dann ein bisschen schneller in den Algorithmus und ein paar Leute mehr bekommen von der ganzen Geschichte mit. Und falls ihr denkt, ich möchte vielleicht dann noch was vorschlagen oder ich habe eine Idee oder ich kenne jemanden, der das als Sponsor begleiten möchte, schickt eine E-Mail an info@schwarzgelberunde.de und in den vergangenen Jahren, weiß ich, habe ich immer nach Dauerkarten gefragt. Das ist ja für dich gar kein Problem, ne?
Nach Dauerkarten?
Ja,
also
klar.
Also für die BVB?
Ja, natürlich. Also bekommen würdest.
Ich bräuchte keine Dauerkarte.
Ja, das denke ich mir auch. Hattest du denn irgendwo mal eine Dauerkarte?
Also ich bin ja in Hamburg aufgewachsen. Ne? Das muss ich sagen. Ich war ja bis zu meinem 10. Lebensjahr Hamburger und habe seitdem dann so ab und zu mal meine Clubs gewechselt. Ich war als Hamburger Junge, kam ich dann ins Ruhrgebiet, musste natürlich erstmal den HSV verteidigen. Ich muss dann gestehen, ne, ich bin ja auch, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, habe ja lange in Gelsenkirchen gearbeitet beim Radio. Bin dann halt da auch sozialisiert worden. Aber mittlerweile ist es halt so, dass ich bin kein großer Fan mehr. Ja, also ich bin kein Vereinsfan mehr in dem Sinne. Ich schaue sehr gerne Fußball. Ich arbeite halt auch in dem Business seit über 20 Jahren. Und da verliert man dann so ein bisschen die Romantik. Und deswegen, ich versuche da sehr meine Neutralität mittlerweile zu halten.
Ja gut, die muss man ja auch, wenn man beim Fernsehen arbeitet, als neutraler Berichterstatter, muss man die ja behalten, gibt es gar keine Alternativen. Aber ja,
so ein bisschen Emotion schwingt da beim einen oder anderen doch schon mit rein, habe ich manchmal das Gefühl.
Meinst du jetzt hier zum Beispiel in der schwarz-gelben Runde?
Nein, dafür sind solche Formate ja auch da. Ja. Deswegen haben sich ja auch solche Formate online und gerade bei Social Media auch entwickelt, weil da natürlich dann auch ein bisschen emotionaler an die Sache rangegangen werden kann. Ich habe auch eine Frage gelesen oder irgendjemand hat mir die geschrieben oder sie war bei dir, ich weiß es gar nicht mehr so. Da ging es um, jetzt müsst ihr aber mal richtig kritisch Bericht erstatten, Julian Nagelsmann und seine Nachnominierung oder irgendwie sowas um den Dreh. Und da habe ich mich mal hingesetzt und so überlegt, habe ich gesagt, also eigentlich, ich verfolge den BVB kritisch, aber auf einem ganz anderen Level, als es ein Fan tut. Ja, ein Fan nimmt halt sofort ganz viel persönlich. Ja, wenn irgendwas mit seinem Verein passiert, was ihm nicht gefällt, und das mag auch eine sehr persönliche Empfindung sein, was ihm nicht gefällt, dann ist das falsch und dann kriege ich dann auch oft vorgeworfen, ja, warum kümmerst du dich nicht darum? Warum siehst du das nicht so? Warum kritisierst du das nicht? Vielleicht ist das gar nichts, was ich sehe, was kritisiert werden muss. Nur weil jemand anderes als Fan mit seiner Liebe für den Verein sowas kritisieren möchte, ne? Das ist, das merke ich schon, aber dafür sind dann eben auch andere Formate da, wo man dann eben auch ein bisschen emotionaler und vielleicht dann auch aus einer Fanperspektive über vieles diskutieren kann.
Ja, bei mir ist es ja so ein bisschen eine Mischung, ne? Weil ich selber als Journalist auch unterwegs bin, eigentlich ja nicht im Fußball, habe das jahrelang auch im Fußball gemacht, aber natürlich jetzt aus einer anderen Perspektive. Ich mache das in der Regel immer im Handball. Ne? Das ist die Sportart, die ich journalistisch begleite. Und da merke ich das übrigens auch. Also zum Beispiel im Zusammenhang mit den Handballerinnen von Borussia Dortmund, die ja leider nicht die deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Ja. Sehr, sehr schade. Ja, es war äußerst knapp und schade, aber man muss auch sagen, der Gegner hat verdient gewonnen, von daher ist das alles in Ordnung. Da muss man in der nächsten Saison eben neu angreifen. Und da merke ich auch, wenn ich mich dann natürlich mit Fans unterhalte, die sagen, ja, hier und da und so, und dann sage ich manchmal, du musst ein bisschen die Emotion rausnehmen und XYZ mal rational betrachten. Und dann überlegen, ist deine Aussage immer noch richtig oder kann man das und das und das überhaupt verändern? Was gibt es für Möglichkeiten für den Verein, da etwas zu tun? Genau. Ich meine, der Fußball lebt natürlich von den Emotionen, der Sport allgemein lebt von den Emotionen, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Fehlt dir das manchmal, sorry, wenn ich diese Frage gerne stellen würde, damit ich sie nicht vergesse, fehlt dir das manchmal, dass du diese Emotionen beim Sport noch leben kannst?
Nö, ich lebe schon Emotionen beim Sport, aber ich lebe die halt auf andere Art. Ne? Ich kann mich mit einem Spiel emotionalisieren. Was auf dem Spielfeld passiert, das hat dann nicht zwangsläufig etwas mit den Mannschaften zu tun, die da unten stehen, dass ich sage, ich bin jetzt emotional, weil da der BVB spielt, sondern ich bin emotional, weil ich ein Fußballspiel sehe. Ja, und erfreue mich dann auch extrem daran, gerade wenn es schöne Fußballspiele sind. Das heißt also, so viel Spaß beim BVB hatte ich in der vergangenen Saison nicht. Aber ich freue mich einfach über schöne Fußballspiele.
Ja, da sprechen wir auch gleich drüber. Die vergangene Saison des BVB, da möchte ich nochmal so 2, 3 Eindrücke von dir haben, weil jetzt ja auch ein Monat ungefähr vergangen ist, seitdem das letzte Spiel dann in Bremen absolviert wurde. Ja komm, starten wir mal damit, weil ich finde, das ist schon interessant, wenn man dann halt mal ein bisschen auch drüber nachdenken konnte und das Ganze etwas nüchterner betrachtet, mit noch ein bisschen mehr Distanz. Wir hatten ja direkt kurz danach hier auch eine emotionale Saisonanalyse. Da war eine sehr interessante Hörerfrage, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Da ging es darum, sollte der BVB nicht eine Punktzahl als Ziel ausgeben?
Ja, die habe ich gesehen, ja.
Fand ich hochspannend.
Ja.
Und wenn man das jetzt so sieht, wie die vergangene Saison gelaufen ist, dann kann man sagen, okay, ganz nüchtern betrachtet an den reinen Ergebnissen, Pokalwettbewerbe sowohl national als auch international hat man seine Ziele klar verfehlt. Das ist normalerweise im Pokal überwintern, hat man nicht geschafft, hat einen starken Gegner, aber trotzdem ist man halt ausgeschieden. In der Champions League hätte man irgendwie zumindest mal in die Verlängerung im Rückspiel kommen müssen, ist trotzdem auch ausgeschieden. Mhm. Aber in der Bundesliga ist ja das reine, das nackte Ergebnis absolut in Ordnung. Wie findest du diese Frage eines Hörers, der denkt, ja, eine Punktzahl, sag mal 75, 80 Punkte, keine Ahnung, was dann auch realistisch ist. Mhm. Daran orientieren wir uns und wenn wir das geschafft haben, müssen wir mit unserer Saison zufrieden sein.
Ja, finde ich einen super spannenden Ansatz. Habe ich auch gelesen, habe ich auch drüber nachgedacht und dachte auch so, ja, das bringt dich halt auch aus dieser Bredouille, einen übermächtigen Gegner angreifen zu müssen. Die Bayern sind halt übermächtig und sie werden in dieser Konstellation, in dieser konstanten Konstellation, die sie jetzt haben, das auch nicht aufgeben. Ja, das wird einfach nicht passieren. Die anzugreifen, da muss halt so viel zusammenkommen. Da muss so viel Glück zusammenkommen. Da muss so viel auch eigene Klasse zusammenkommen. Da muss auch so viel bei den Bayern passieren, dass du es wirklich schaffst. Und das sehe ich halt einfach nicht. Von daher, ich finde es ja immer gut, wenn auch ein BVB hingeht und sagt, wir wollen Meister werden. Ja, ich finde das auch völlig legitim. Ich finde das auch gar nicht zu kritisieren. Selbst wenn sie hinterher Vierter werden, ist doch die Einstellung richtig, in so eine Saison zu gehen. Wir wollen, ja, Betonung auf wollen, wir wollen Meister werden. Ich finde das völlig legitim und ich finde das auch nicht korrekt, dann hinterher zu sagen, ihr habt gesagt, ihr wollt Meister werden. Hat wohl nicht geklappt, was? Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, meiner Meinung nach. Aber es ist halt einfach, und das muss man auch ehrlich sagen, ein unrealistisches Ziel, zu sagen, wir wollen im Meisterschaftsrennen mitspielen. Ich meine, dieses Jahr können wir ja froh sein, dass wir bis zum Klassiker, wann war der? Im März, glaube ich, ne?
Ja, 28. Februar.
Ja, 28. Februar, genau. Bis dahin hatten wir ja ein Meisterschaftsrennen, trotz allem, trotz Bayern-Dominanz und trotz Bayern-Rekordsaison, hatten wir ein Meisterschaftsrennen in Deutschland. Das kennen wir ja fast gar nicht mehr. Und ja, ein bisschen übertrieben. Aber das darf man auch nicht vergessen. Ja, aber es ist halt einfach unrealistisch zu sagen, hey, wir wollen wirklich aktiv, gerade in der kommenden Saison, diese Meisterschaft angreifen. Und da finde ich es super zu sagen, hey, wir werden alles raushauen, wir wollen auch Meister werden. Wir wissen, es wird schwierig, aber wir setzen uns jetzt mal die Punktzahl XY, wie du gesagt hast, 75, 80 Punkte. Die versuchen wir zu erreichen. Das wäre für uns schon mal ein Erfolg. Und ich glaube, damit kannst du vielleicht auch in der Kommunikation wirklich so ein bisschen Druck rausnehmen, weil du ja immer gefragt wirst. Auch wir werden wieder anfangen. Wenn die Saison anfängt, die Vorbereitung anfängt, irgendwann werden wir fragen, Nico Kovac, was hast du für Ziele? Ole Burg, was gibt es für Ziele für den BVB? Lars Ricken, was haben sie für Ziele für den BVB für die kommende Saison? Auch die Spieler. Diese Frage wird kommen. Und da musst du dir halt kommunikativ auch gut was überlegen. Und da finde ich so einen Ansatz sehr interessant.
Vor allem, wenn man jetzt überlegt, Jesko, Borussia Dortmund hatte am Ende der vergangenen Spielzeit 73 Punkte gesammelt. Und es ist jetzt nicht so, dass der BVB in seiner Historie schon 20 Mal 73 ja. Punkte gehabt hätte.
Ja, also, ja, absolut. Das war von den Zahlen her, war das eine erfolgreiche Bundesliga-Saison. Eine sehr erfolgreiche Bundesliga-Saison sogar. Die ist halt hinten raus ein bisschen getrübt worden, dadurch, dass du deine ganzen Niederlagen hinten raus gesammelt hast. Wenn du die einfach mal ein bisschen über die Saison verteilt hättest, ja, dann hätte das auch vom Gefühl her vielleicht nochmal ganz anders ausgesehen.
Kann es dann aber auch sein, dass die Leute früher mehr Kritik angebracht hätten? Also wenn du, ich sag mal, im Herbst, das war ja jetzt jahrelang ein BVB-Klassiker, 2-3 Spiele irgendwie verlierst und die Leistung überhaupt nicht stimmt, dass dann die Kritik deutlich lauter gewesen wäre, weil das ist ja etwas, was dann über die Saison hinaus eigentlich immer ein ganz gutes Argument war, ja guckt mal, wir haben ja national nur gegen die Bayern verloren, also ja, zumindest in der Liga.
Ja, da gebe ich dir recht. Sicherlich hätte das für eine andere Dynamik gesorgt im Zweifelsfall, wenn du dann zwischendurch mal gegen Augsburg oder sonst wen verloren hättest. Verstehe ich. Trotzdem glaube ich, dass tatsächlich hinten raus so diese gesammelten Niederlagen dann doch etwas auch die Sicht getrübt haben auf diese Saison, die ja insgesamt, du hast es ja auch gerade schon angedeutet, irgendwie ganz merkwürdig war. Ne? Eigentlich erfolgreich, aber am Ende auch von Dauerkritik begleitet.
Ja, das ist aus meiner Sicht das ganz große Problem. Ne? Also, dass du das passende Maß an Kritik finden musst. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema Emotionen und auch Rationalität, was wir eben besprochen haben. Wenn die Fans in der Lage wären, die Dinge ein bisschen rationaler zu betrachten, würden sie vielleicht auch verstehen. Ja, genau, dann wären sie erstens keine Fans. Dann würden sie aber vielleicht eher verstehen, warum die Journalisten nicht immer superkritische Fragen stellen. liegt es vielleicht auch, und das finde ich eine ganz interessante Betrachtungsweise, ich kann das selber von mir sagen, weil ich mal in Italien gelebt habe, liegt es vielleicht auch an der Mentalität, an der Kultur, die wir in diesem Land haben?
Jein. Also apropos Italien, ich weiß noch, als Atalanta den BVB geschlagen hat und in der Champions League weitergekommen ist, da haben die Journalisten dem Trainer im Presseraum Küsschen gegeben. Ne, also ja, so viel zu einer kritischen Betrachtung. Aber wenn er nach der Vorrunde rausgeflogen wäre, dann hätten sie ihn wahrscheinlich mit Schuhen beworfen oder so. Also wir sehen halt Entwicklung anders als Fans. Und Fans sehen es halt emotional. Und die erwarten dann, wenn ihnen etwas nicht passt, erwarten die, dass wir dann mit dem erhobenen Zeigefinger als Stellvertreter für den Fan zum Trainer gehen und ihn, ich sag's jetzt mal salopp, beschimpfen. Ja, so nach dem Motto, was machst du da für eine Kacke? Aber das ist ja auch, ich sag dann immer, spiegelt das mal auf eure Arbeitswelt. Ja, wenn ihr einen Kollegen habt, der irgendwas macht, was ihr nicht gut findet, dann geht der ja auch nicht wutentbrannt zu seinem Schreibtisch, stellt euch vor den und beschimpft den. Ja, sondern sowas muss ja auf einer anderen Ebene laufen. Und es ist ja auch nicht so, dass wir keine kritischen Fragen stellen. Also das wird dann auch oft vorgeworfen. Ihr fragt gar nicht so kritisch. Nein, wir versuchen sachlich etwas zu ermitteln und auch zu kritisieren. Ja, aber wir sind halt auch nicht dafür da, da die ganz große Emotionskeule zu schwingen. Das ist auch gar nicht unser Job. Ja, unser Job ist es, einen Ist-Zustand zu analysieren und zu hinterfragen, warum der so ist, positiv oder negativ. Und genau das tun meine Kollegen, und die nehme ich da jetzt mal alle rein, genauso wie ich. Und wir können ja mal ein paar Punkte aufführen. Spielerische Armut. Ja, habe ich mehrfach und auch meine Kollegen mehrfach in der PK zum Beispiel angesprochen, besprochen, kritisiert. Einsätze von Jude Bellingham haben wir kritisiert. Die fehlende offensiven Geist haben wir besprochen und haben wir dann auch. Und das muss man auch so ein bisschen trennen. Ne? Also wir sprechen mit dem Trainer, fragen den Dinge, der gibt uns Erklärungen für seine Handlungen. Und wir sind ja dann die interpretieren und die auch auswerten und dann auch eine eigene Einschätzung geben. Und viele kriegen diese Einschätzung am Ende gar nicht mehr mit. Die sehen nur, was habt ihr auf der Pressekonferenz besprochen? Ihr habt dem nicht 1000 Vorwürfe gemacht. Ihr seid also gar nicht kritisch. Aber das ist natürlich Quatsch. Ja, wir nehmen das, was Niko Kovac uns dann sagt, und flechten das ja dann in unsere eigene Bewertung ein. Und also der BVB wirft uns dann oft vor, wir seien zu kritisch. Ja, das ist dann halt so diese Welt, die auch echt komplex ist und auch schwer zu verstehen ist. Und ich finde persönlich auch, es ist auch kein Umgang, und das würde ich auch nie machen, irgendwie so unangenehm offensiv einen Trainer anzugehen. Ja, das macht man auch einfach im Umgang nicht. Das gehört sich nicht. Auch wenn viele Fans das anscheinend erwarten, dass man da wirklich mit der ganz großen Keule auf den eintritt. Auch Man kann sich auch mal mit dem fetzen, und das geht auch, ja, aber das kann ja auch respektvoll gehen.
Hattest du denn schon mal die Gelegenheit, ich weiß es halt einfach nicht, weil ich es vielleicht auch nicht mitbekommen habe, mit Niko Kovac mal ein Stündchen oder zwei alleine zu sitzen und mit dem ein bisschen länger zu diskutieren, auch seine Philosophie von Fußball noch mal ein bisschen besser zu verstehen? Weil das ist etwas, was ich im Handball ganz oft erlebe, wenn ich mit Trainern mal länger spreche, dann versteht man viel besser, warum die welche Entscheidungen treffen.
Genau, das ist auch für uns Journalisten ganz, ganz entscheidend. Das versuchen wir auch den Vereinen immer mal so mitzugeben, dass es gar nicht darum geht, aus so einem Gespräch die ganz große Geschichte zu generieren, sondern Dinge zu verstehen. Warum spielt der Adeyemi denn nicht? Ja, warum zieht er den Bayer vor? Warum spielt Guirassy, obwohl er kein Tor schießt? Ich zitiere dann immer Trapattoni. Trapattoni hat gesagt, ein Trainer ist kein Idiot. Ein Trainer würde nie eine Mannschaft aufstellen, von der er glaubt, dass sie schwächer ist als eine andere, die er aufstellen könnte. Warum sollte er das auch tun? Ja, das ist natürlich Unsinn. Und ich habe viel Gelegenheit gehabt mit Niko Kovac, jetzt nicht eine Stunde oder zwei am Stück, dafür haben wir beide keine Zeit meistens unter der Woche. Wir haben uns aber sehr häufig unterhalten. Übrigens, da kann ich auch mal ganz kurz mit einer kleinen Geschichte aus vielleicht mal erklären. Mir wurde auch schon mal gesagt, Jesko, wieso fragst du denn jetzt in der PK gar nichts? Ja, du hast überhaupt nichts gefragt in der Pressekonferenz, nur deine Personalfrage, sonst hast du nichts gefragt. Das ist richtig. Und das liegt daran, dass ich bei diesen Pressekonferenzen, wo ich nichts frage, hinterher ein Interview mit Niko Kovac habe. wenn ich jetzt in der Pressekonferenz alle meine Fragen wegballer, dann würde ich dem 5 Minuten später die gleichen Fragen nochmal in dem Interview stellen. Deswegen hoffe ich auch immer, dass die Kollegen nicht so viel fragen, weil ich habe einfach keine Lust, dann wie so ein Papagei mit Niko Kovac da zu stehen und dem nach der Pressekonferenz nochmal die 5 gleichen Fragen wie auf der Pressekonferenz zu stellen. Ich versuche dann halt auch andere Themen mal zu setzen. Und das, liebe Leute, wenn ihr das hier hört, ist einer der Gründe, warum ich in manchen Pressekonferenzen mich mit Fragen sehr zurückhalte. Das hat nichts damit zu tun, dass der, was habe ich auch schon mal gelesen, dass der BVB mir den Mund verbietet und was weiß ich nicht alles, hat damit gar nichts zu tun.
Ich glaube auch, würden Vereine das tun, käme das ja irgendwie ans Tageslicht und das wäre nicht gut für den Verein. Also die Vereine können so blöd nicht sein, dann zu sagen, ja, wir verbieten jetzt dem Journalisten mal den Mund, und irgendwie kommt es ja dann doch raus und dann ist großes Theater, weil es dann heißt, ja, Verein XY hat gesagt, die Journalisten dürfen jetzt hier nichts mehr sagen. Es funktioniert nicht.
Das ist auch nur eine Mär. Das ist eine Mär, dass irgendjemand bei uns zum Beispiel Themen nicht. Also es gibt mal taktische Gründe, warum ich ein Thema nicht anspreche. Ja, das mag auch mal einen taktischen Grund geben, weil ich zum Beispiel nicht will, dass zum Beispiel Kollegen, die alle in der Konferenz zuschauen, wissen, dass ich das weiß. Ja, auch diese Gründe gibt es. Aber dass jetzt der BVB kommt und sagt, diese Frage dürft ihr nicht stellen in einer Pressekonferenz, das passiert einfach nicht. Sie können dann nicht darauf antworten. Ne? Das können sie natürlich gerne machen, aber ansonsten.
Ist es denn so, dass du im Prinzip gefühlt entweder vorm Handy stehst, um eine Schalte zu haben oder was aufzunehmen, oder dass du halt am Telefon hängst? Ist das die größte Aufgabe in deinem Job jetzt ganz konkret, wie du ihn hast?
Ja. Dazwischen schreibt man noch einen Text, schneidet noch Töne. Also manchmal habe ich gar nicht so viel Zeit, am Telefon zu hängen, weil wir einfach noch dann 3-4 Sachen haben, die wir nebenher machen dürfen.
Ja, Gott sei Dank. Also das ist ja auch gut so, ne? Also man braucht ja auch mal ein bisschen anderen Input. Ich bin ja auch froh, dass du die Zeit hast. Wie ist das jetzt aktuell für dich, wenn in Brake im Prinzip nichts passiert? Kannst du dann auch mal ein bisschen runterkommen? Ja, du vermisst es schon, ist es so? Nein, nein. Kannst du auch mal ein bisschen runterkommen? Also du brauchst auch mal 4 Wochen Pause.
Ja, die hätte ich auch gerne, aber nach der Bundesliga ist Weltmeisterschaft und wir haben bei Sky ja jetzt auch einen täglichen WM-Podcast, den ich mitbetreue und den ich mithoste. Und den versuchen wir schon morgens an den Start zu bringen, bevor die Leute oder während die Leute zur Arbeit fahren und dann vielleicht auf der Arbeit schon mal ihr WM-Update bekommen. Das heißt also, meine Schichten fangen jetzt um 4:30 morgens an.
Um Gottes Willen, Jesko.
Das ist deswegen so richtig, also so eine richtige Pause gibt's jetzt noch nicht. Und nach der WM, weißt du selber, geht dann auch die Vorbereitung vom BVB Mitte Juli schon wieder los. Dann geht's für den BVB nach Asien, wo ich mitfahren werde, also nach Japan. Und danach, da mache ich mal einen Moment Pause.
Ja, das sei dir auf jeden Fall gegönnt. Aber wenn du jetzt um 4:30 morgens anfängst, dann guckst du ja gar nicht, sag mal, die 22 Uhr Spiele, oder?
Ja, also muss ich dann schon, ne? Das wird dann halt, wird dann eine kurze Nacht. Dann eine kurze Nacht.
Okay.
Es gibt ja auch, Spiele, die noch später sind. Also jetzt nicht von der deutschen Nationalelf, sondern auch von den anderen. Also es wird auch Spiele geben, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, die laufen noch, während wir unseren Podcast aufzeichnen.
Ja, also die Türkei spielt, glaube ich, um 5 Uhr mal um 6 Uhr.
Ja. Also wirklich extrem, ja.
Dann kommen wir doch mal zu diesem Thema. Das möchte ich ja auch mit dir besprechen. Schön, dass du das noch mit reingebracht hast, sozusagen, dass ihr da ein tägliches Format habt. Mit wem machst du das? Machst du das denn mit Patrick hauptsächlich oder habt ihr überall mal ein paar Leute?
Nee, wir haben mit dem Kollegen Felix Fischer, Sven Töllner und Marlon Irlbacher, wir sind so die Hosts sozusagen und haben dann auch immer mal Gäste aus, die dann auch in Amerika vor Ort sind. Patrick zum Beispiel, Kerry Hau, Florian Plettenberg, die sind dann vor Ort, aber auch aus anderen Gewerken haben wir dann Gäste.
Ja, das ist doch ein schönes Format, da kann man auf jeden Fall mal rein. Und man kann natürlich auch reinhören bei Auf für Süd. Wann geht denn Auf für Süd wieder los, wenn der BVB ins Trainingslager startet? Also
ins Heimtrainingslager. Aber auch ein großes Thema, ne? Das Trainingslager-Thema. Wir werden das versuchen. Ich bin dann halt ein paar Wochen im Urlaub, dann muss Patrick da ohne mich auskommen, muss dann vielleicht ein bisschen Ersatz finden. Aber ich denke auch zum Start werden wir wieder losgehen. Er ist halt jetzt auch in Amerika, ne? Und je nachdem, wie lange die Nationalmannschaft dann da auch unterwegs ist, ist er halt auch lange weg. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt gerade eine Pause haben, weil es einfach für uns organisatorisch gerade ganz, ganz schwierig ist, da dann auch eine ordentliche Produktion hinzukriegen.
Ist es denn auch so, dass du merkst, sobald die Saison vorbei ist, ist das Interesse nicht mehr so hoch, dass die Leute auch dann selber mal ein bisschen brauchen?
Nee. Nee. Also ich höre das immer von vielen, die sagen, oh, endlich ist die Bundesliga wieder rum. Und nach einer Woche sagen sie, oh, keine Bundesliga am Wochenende. Ne, das ist so, also das ist mein Gefühl zumindest. Nee, also ich sehe da jetzt nicht so richtig, also bei den, ich rede jetzt natürlich auch nur über eine Bubble, die ich so mitkriege. Ne? Da ist schon viel Interesse. Jetzt ist ja auch, soll ich sagen, ja, natürlich auch diese Transfermarktzeit, die ganz heiß läuft jetzt, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Von daher ist da ja auch schon ein bisschen was los.
Wie würdest du dich denn jetzt, also du guckst ja dann wahrscheinlich auch viel aus Eigeninteresse und wahrscheinlich auch nicht nur Fußball, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Wenn jetzt keine WM wäre und es wäre jetzt einfach ja noch 4 Wochen gar nichts, welchen Sport würdest du denn dann im TV gucken?
Kommt drauf an, was läuft. Also ich gucke sehr gerne Basketball, würde ich sagen. Gar nicht mal unbedingt NBA, das kriege ich jetzt nicht hin. Also das ist mir zu spät. Die Finals sind mir zu spät. Das beobachte ich sehr aufmerksam. Aber schau gerne Basketball, genieße das dann auch mal, wenn ein Basketballturnier ist. Das macht natürlich auch Spaß, wenn die deutsche Nationalmannschaft da gewinnt. Aber ansonsten gucke ich tatsächlich eher weniger Sport, sondern bin auch sowas, was Filme und Serien angeht, jemand, der das versucht, viel noch unterzubringen. Aber mir fehlt da leider oft ein bisschen die Zeit.
Es gibt ja jetzt einige extrem geile Dokumentationen zur Weltmeisterschaft, also die sich irgendwie mit diesem Thema befassen. Hast du davon schon welche gesehen?
Nee, tatsächlich. Ich hatte da noch nicht so richtig viel Zeit für. Ich würde halt gerne mal bei Lukas Podolski reinschauen, auch bei den Dokumentationen über Weltmeisterschaften. Kleine Anekdote übrigens. Ich hatte eine Videokassette von der WM 90, wo der deutsche Weg durch die WM 90 war, präsentiert von Gerd Rubenbauer. Ja, der hat alles runter kommentiert. Das war toll. Die habe ich mir auch als Kind 1990 ist so meine erste WM, die ich ganz bewusst miterlebt habe.
Ja, bei mir auch.
Das war meine Lieblings-Videokassette für 4 Jahre und dann war ich 1994 so enttäuscht, ich sie weggeschmissen habe, glaube ich.
94 war wirklich eine absolute Katastrophe. Ich glaube, ich habe es letzte Woche schon getan. Ich kann nur sehr darauf verweisen, sich diese Dokumentation in der ARD anzusehen, in der Mediathek, diese 11 Helden, eine Albtraumgeschichte. Was da für Sachen passiert sind, Wahnsinn. Bei dieser WM 94, ist nicht zu fassen. Ich kann mich aber noch erinnern, ich hatte damals einen kleinen Fernseher und ich meine, es wären auch keine Sommerferien gewesen. Der Fernseher, der war ungefähr so groß, also sehr klein. Das war eine Art Transistorradio, wo man auch einen Fernseher dran hatte. Also ein ganz kleiner Bildschirm. Und da wollte ich unbedingt Kamerun gegen
Russland
sehen.
Gab es noch über
Antenne damals? Ja, genau. Ja. Und da wollte ich unbedingt Kamerun gegen Russland sehen, weil ich sehr darauf gehofft hatte, dass Roger Millard der älteste WM-Torschütze aller Zeiten wird. Und wer hat beim 1:6 gegen Russland getroffen? Roger Millard natürlich. Ich war sehr zufrieden, auch wenn Kamerun 6:1 verloren hat.
Und auf der anderen Seite hat der Russe 5 Tore gemacht.
Ja,
ne?
Igor Salenko.
Salenko war es, genau.
Ja, der einzige Spieler, der jemals 5 Tore in einem WM-Spiel erzielt hat. Ich war ja jetzt am Wochenende bei einem Pub-Quiz zur Weltmeisterschaft. Und das war sehr interessant. Und hier habe ich noch,
oder?
Ja, in Dortmund, ja, genau. Es hat sehr viel Spaß gemacht. 2. Platz, aber wir waren nur zu zweit, die Sieger waren zu dritt. Und ich glaube, ein dritter Mann hätte uns noch sehr geholfen. Ja. Hier habe ich eine Postkarte. Das ist eine Postkarte mit allen Weltmeistern von 1990, ihrem Konterfei und natürlich diesem legendären Trikot plus so einem gedruckten Autogramm. Das habe ich bekommen von Pierre Littbarski, als der hier im Fußballmuseum bei einem Podcast war. Ich muss sagen, das ist schon sehr interessant, wenn man da mal so drauf guckt, was das alles für fantastische Spieler gewesen sind damals bei der WM. Aber nur ein Dortmunder, also damals Dortmunder, nämlich Frank Mill.
Ja.
Jetzt sind ja ein paar Dortmunder mehr mit dabei. Mhm. Da können wir jetzt mal drüber reden. Ja. Welche dieser Dortmunder können denn deiner Meinung nach überhaupt eine Rolle spielen? Und gleich kommen wir zu dem, der bald in Madrid spielt.
Ja, der in Madrid spielt bald angeblich. Also Schlotterbeck und Metscher werden eine große Rolle spielen. Für Waldemar Anton ist halt leider kein Platz, muss ich sagen, weil den Jonathan Tah belegt. Und Maxi Bayer ist eher so die Special Unit, sage ich mal, in der Nationalelf. Der wird sicherlich, wenn dann, eine Rolle spielen in Spielen, wo der BVB jetzt nicht der DFB, also die deutsche Nationalmannschaft, nicht die ganz große Dominanz hat, sondern eben auch so ein bisschen auf Geschwindigkeit setzen muss. Ne? Und das ist übrigens dann auch Ja, vielleicht kommen wir ja gleich noch zu, will ich jetzt nicht vorgreifen, aber so, so sehe ich das, ja.
Ich finde das deswegen interessant, dass Bayer nominiert wurde, weil ich selber, also ich freue mich sehr für ihn, weil ich glaube, dass er auch eine absolut ordentliche Saison gespielt hat, dass er kein Spieler ist, der so sehr im Fokus steht. Der hat jetzt nicht so eine große Presse, sage ich mal. Ja, auf den fokussieren sich die Leute auch nicht so sehr. Er ist nicht so spektakulär wie jetzt zum Beispiel ein Said Elmala, ja? Der natürlich so ein bisschen flashy ist und so jung und kommt in die Bundesliga und macht viele Tore und geht in die Dribblings. Das ist Maxi Bayer nicht. Deswegen habe ich mich sehr für ihn gefreut, dass er es geschafft hat. Aber du sagst Special Unit, ja. Ich frage mich ja, ob der überhaupt Chancen hat, mal eingesetzt zu werden. Ne? Das könnte ja schwierig werden. Es
kommt immer auf den Spielverlauf drauf an. Ne? Also der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, weil Maxi Bayer der sehr, sehr viel bessere Fußballer ist. Aber David Odonkor war ja auch so eine Special Unit. Die hast du halt in diesem Spiel, in diesem Moment gebraucht. Ne? Damals gegen Polen in Dortmund. Und ich sage jetzt einfach mal Achtelfinale gegen Frankreich. Du liegst 1-0 vorne, weil der Schlotterbeck vorne eine Ecke reingeschädelt hat. Danach drückt dich Frankreich hinten rein. Was tust du dann? Du wechselst einen schnellen Konterspieler ein. Und dafür wäre dann eben Maxi Bayer da.
Ja, weil sonst haben wir gar nicht so unendlich viel Geschwindigkeit. Also Adeyemi wurde nicht nominiert, Elmala wurde jetzt nicht nachnominiert.
Genau. Aber, Entschuldigung, wenn ich da kurz mal reingerätsche, das hat Julian Nagelsmann ja auch sehr klar umrissen, warum er zum Beispiel Said Elmala nicht nominiert, weil er natürlich davon ausgeht, dass du in 80% der Spiele, die du spielen wirst, wirst du keinen Konterspieler brauchen. Und diese ganz hohe Endgeschwindigkeit wirst du einfach nicht brauchen, weil du dich hauptsächlich in der gegnerischen Hälfte tummeln wirst. Und es haben ja viele über die Heatmap-Aussage von Julian Nagelsmann geschmunzelt, die er über Said Elmala getätigt hat. Aber das ist genau das, was du dir angucken musst, wenn du dein Spiel planst und auch deinen Weg planst und deine Zusammensetzung planst, dann guckst du dir an, welche Stärken hat denn dieser Spieler, ja, und der hat die halt im Konter, im Gegenstoß, ne? Der erste FC Köln spielt ganz anders Fußball als die deutsche Nationalmannschaft oder als der FC Bayern, wenn du den mal damit vergleichen möchtest. Deswegen kann ich das hundertprozentig verstehen. Und das habe ich jetzt so ein bisschen, das weiß ich nicht, aber das habe ich jetzt zwischen den Aussagen und in den Tönen mal so ein bisschen rausinterpretiert. Ich hatte das Gefühl, dass halt Elmala war ja mal bei der Nationalelf, ne, wo er dann wieder zur U21 zurückgeschickt wurde. Ich hatte das Gefühl, dass Julian Nagelsmann da eventuell auch mit dem Auftreten nicht ganz einverstanden war. Ja, weil er hat jetzt bei Asan Uedraogo, den er nachnominiert hat, nach dem Lennart Kahl-Ausfall, nochmal betont, dass sich Uedraogo, als er mal dabei war, also wirklich extrem gut in die Gruppe eingefügt hätte. Und das war für mich dann vielleicht auch nochmal so ein Hinweis an Said Elmala, hey, pass mal auf, du bist ein super Kicker, aber es gehört halt mehr dazu, auch in einer Mannschaft dabei zu sein. Ne? Und ein Bundestrainer hat halt die Möglichkeit, sich seine Spieler im Zweifelsfall frei auszusuchen. Ja, fragen wir mal Thomas Tuchel in England. Und das und der hat natürlich einen Plan. Ne? Da komme ich wieder zu Trapattoni, Trainer ist kein Idiot, sondern der hat einen Plan. Der weiß, wie seine Gruppe aussehen soll und wie seine Gruppe funktionieren soll. Und das haben uns die letzten auch Vereinsjahre ja international gezeigt. Du brauchst nicht die besten Spieler, du brauchst die beste Mannschaft. Das ist eine Phrase am Ende, aber das hat PSG über ein paar Jahre bewiesen, dass sie mit ihren Superstars die Champions League eben nicht gewonnen haben. Und sobald die alle weg waren, haben sie die Champions League gewonnen.
Ja, und das hat man jetzt auch gesehen. Ich habe ja diese ganzen Sachen alle geguckt, diesen tollen Film zur WM 90. Da haben alle betont, wir waren eine absolute Einheit. Es gab keine Stinkstiefel in der Mannschaft und so weiter.
Ja, das ist es doch. Du brauchst eine, die deutsche Nationalmannschaft hat genug Talent, hat genug Klasse, bei dieser Weltmeisterschaft was zu reißen. Das steht ja außer Frage. Ja, aber
davon bist du überzeugt, Jesko?
Ja, natürlich. Natürlich. Mhm. Nur, du musst es halt schaffen, diese Mannschaft oder diese Jungs dann so zusammenzubringen, dass die morgens aufstehen und sagen, geil, Jungs, dass ihr da seid, wir haben jetzt richtig Bock zu kicken. Und wenn du das nicht schaffst, dann wirst du keinen Erfolg haben. Es kann dir natürlich passieren, dass du im Achtelfinale auf eine französische Mannschaft triffst, die genau die gleiche Dynamik hat und die hat dann einfach noch mehr Klasse. Ne? Also,
absolut. Du kannst da im Achtelfinale ein super Spiel machen und scheidest trotzdem aus.
Genau, das ist durchaus drin.
Die Möglichkeit gibt es, klar.
Ja. Also ich sage ja nicht, ich traue ihn einfach von der Qualität her. Ich meine, du hast mit Wirtz einen der fantastischsten Spieler Europas. Du hast im Mittelfeld mit Felix Metscher einen Spieler, der, wenn der eine gute WM spielt, ich mir sicher bin, dass da auch der eine oder andere Vereinsvertreter mit einem großen Koffer Geld in Dortmund aufschlagen wird und sagen wird, den Matcher, den hätten wir eigentlich ganz gerne. Du hast hinten Nico Schlotterbeck, du hast Manuel Neuer im Tor. Du hast einfach so viel Klasse auf diesem Rasen. Du hast eine Achse, du hast Kai Havertz. Da streiten sich die Geister so ein bisschen, wie gut er jetzt wirklich ist. Sollen sich streiten, aber so viele Spieler, die in zwei Champions-League-Finalen ein Tor gemacht haben für unterschiedliche Clubs, haben wir in Deutschland jetzt auch nicht. Also da müssen wir auch ein bisschen Respekt zollen. Wir haben einen ja, Jamal Musiala, das sehe ich ein bisschen kritischer als viele andere. Aber wir haben einfach so viel Qualität in dieser Mannschaft, dass du natürlich, wenn die richtig Bock haben, zusammenzukicken und wenn die so einen Haufen werden, dann hast du Chancen, was zu gewinnen.
Ich finde ja tatsächlich den Spielplan ein bisschen ungünstig. Wir spielen ja zuerst gegen Curaçao und dann folgen die beiden stärkeren Gegner. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann ist das ein Spiel, wo man sich ein bisschen reinfinden kann und dann kann man mal gucken, wie es so läuft. Es wäre aber vielleicht auch ein Spiel zwischen den beiden anderen Gruppenspielen gewesen, wo du komplett andere Spieler auf das Feld schicken kannst, einfach um bei den klimatischen Bedingungen und auch bei den Reisen, die du hast, die ja nicht die kürzesten sind in den USA, dafür zu sorgen, dass alle Spieler ausreichend Energie haben. Denn das ist ja immer die große Diskussion bei der Club-WM. Du weißt es ja ganz
das,
genau.
Das war dramatisch, ne? Das muss man ehrlich sagen. Also das war, die Temperaturen und die klimatischen Bedingungen waren dramatisch. So, ist einfach so. Ich saß da wo waren wir denn da? Cincinnati, glaube ich.
Ja, in Cincinnati war es auf einmal, da war doch dieses Mittagsspiel gegen die Mannschaft aus Korea.
Ja, das war absurd. Das war absurd, da Leistungssport zu betreiben. Also ich saß auf der Tribüne und mir ist die Suppe runtergelaufen. Und wenn du dir dann vorstellst, dass du da noch rennen sollst, also das ist. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das ist am Ende auch für alle gleich, die klimatischen Bedingungen, mehr oder weniger. Von daher. Ja, aber der Spielplan nochmal, es ist ja deutsche Tradition, dass du das erste Spiel bei der WM gewinnst, also zumindest in den erfolgreichen Weltmeisterschaften und danach erstmal ein Unentschieden machst, damit das letzte auch noch schön spannend wird. Ja, das ist ja deutsche Tradition. Das war 90 so, da war das erste Spiel, war Vereinigte Arabische Emirate oder war es Jugoslawien?
Nee, Jugoslawien.
Jugoslawien, Kolumbien und dann Vereinigte.
Nee, andersrum. Es war Jugoslawien, Vereinigte Arabische Emirate und dann Kolumbien.
Ach stimmt, da haben wir das letzte Unentschieden gespielt. Naja, stimmt. Aber ansonsten, ich sehe das ähnlich. Ich finde das nicht so gut, gegen so einen Gegner in ein Turnier zu starten. Klar kannst du sagen, du kannst dir da mal ein bisschen die Beine lockern. Also bloß nicht jetzt bitte kein Shitstorm, weil Jesko Curaçao nicht ernst nimmt. Aber da müssen wir ehrlich sagen, also wenn du die nicht schlägst locker, dann kannst du direkt wieder ein Flugzeug schlagen und nach Hause fliegen.
Ja, also bei allem Respekt für diese Mannschaft, die sich ja auch qualifiziert hat. Ja, also die ist ja nicht da reingelost worden, sondern die hat sich qualifiziert. Sollte eine deutsche Nationalmannschaft, ich sage das jetzt mal ein bisschen salopp, auch unter Julian Nagelsmann in der Lage sein, diese Mannschaft auf jeden Fall klar zu dominieren. Nein, ich bin deswegen kein Fan, weil er meiner Meinung nach bei seinem Amtsantritt etwas gesagt hat, nämlich, dass für ihn das Leistungsprinzip ganz, ganz wichtig ist, dass es keine Erbhöfe gibt, sondern dass quasi bei Null gestartet wird und man jetzt schon den Eindruck gewinnen kann. Ich habe aber bei dir jetzt gerade auch sehr genau zugehört, deswegen glaube ich, dass du das ein bisschen anders siehst, dass nicht unbedingt immer die Besten nominiert werden. Ich fand jetzt auch die Aktion mit Manuel Neuer und Oliver Baumann maximal unglücklich. Also das
in der Kommunikation fand ich die auch maximal unglücklich.
Ja, also das musst du anders lösen. Deswegen Hut ab übrigens vor Olli Baumann, der sagt, nö, ich fahre natürlich mit zur WM. Also ich werde jetzt auch alles tun, damit ich hier der Mannschaft helfen kann, in welcher Rolle das auch immer ist. Mhm. Da muss ich sagen, da hätte es wahrscheinlich Spieler gegeben, die gesagt haben, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, ich bleibe zu Hause, will ich nicht. Dann bei El Mala, finde ich, war die Form aber zu gut, um ihn zu Hause zu lassen. Ja, findest du also, nicht? Ja?
Das hat mit der Form nichts zu tun, meiner Meinung nach. Also, wenn Julian Nagelsmann sagt, ich will die Besten auswählen, die ich bekommen kann, ja, dann spricht er ja da von seiner Passung. Ein schönes Wort, was Ole Boog bei seinem Antritt beim BVB oft benutzt hat und was ich sehr, sehr gut finde. Weil, und dann nehme ich wieder das Beispiel Paris Saint-Germain, ja. Die hatten Messi, Neymar und Mbappé in einer Mannschaft. Sind das super Spieler? Ja, sind super Spieler. Hat das funktioniert? Ja, du bist französischer Meister geworden, okay, aber das wirst du in der Liga mit der linken Arschbacke, ne, mit der Klasse. Aber eigentlich hat das nicht funktioniert. Warum hat das nicht funktioniert? Weil es nicht gepasst hat. Ja, die Passung stimmte nicht. Und das ist ja die Aufgabe gerade eines Bundestrainers, aus dem Pool, den du hast, die passende Mannschaft auszuwählen. Und wenn er eben sagt, Said El Mala passt nicht in mein Konzept. Ja, der passt weder als Spieler, vielleicht sogar auch als Persönlichkeit, nicht in diese Gruppe, die ich mir zusammenstellen möchte. Julian Nagelsmann wird daran gemessen am Ende. Am Ende wird er daran gemessen, ob diese Entscheidung gegen El Mala zum Beispiel oder auch gegen Adeyemi die richtigen Entscheidungen waren. Aber ich finde, von vornherein ist dieses, er will die besten Spieler auswählen, sehr relativ, weil der beste Spieler muss nicht der sein, der in der Bundesliga für Köln 15 Tore geschossen hat, sondern der beste Spieler ist der, der für diese Position dem Bundestrainer in sein Konzept passt. Und wenn dieser Said El Mala nicht in sein Konzept passt, dann ist es nicht der beste Spieler.
Ja, du hast vollkommen recht. Deswegen wusste ich, dass du mit dieser Antwort daherkommen wirst. Natürlich jetzt mies gelaufen für mich. Ja. Jetzt muss ich ein paar Argumente finden, die dafür sorgen, dass ich dich doch vielleicht von Said El Mala überzeugen kann. Ich kann das absolut zu 100% nachvollziehen. Ich finde halt in seinem Fall die sportliche Klasse echt so gut. Jetzt ist Lennart Karl halt auch noch ausgefallen. Gut, es wurde jemand anders nachnominiert. Und da hat Nagelsmann, wie du es vorhin gesagt hast, auch nochmal betont, dass es gute Gründe dafür gibt. Und da muss man ja auch immer überlegen, wie oft kommt dieser Spieler dann vielleicht auch zum Einsatz. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wie viele Minuten wird der überhaupt spielen? Es sind 26 Leute im Kader und da gibt es viel, viel Auswahl. Und es gab bei den Turnieren, das ist ja oft so eine Quizfrage, wer hat beim deutschen WM-Kader 2014 nicht eine Minute gespielt? Wer hat 2-2 nicht eine Minute gespielt? Wer hat 90 nicht eine Minute gespielt?
Andi Möller.
Ja, Andi Möller hat es gefühlt, ja, gefühlt zumindest, ja.
Nee, 1990 hat er keine Minute gespielt.
Ist das so?
Ja, ja. Ich bin mir ziemlich sicher.
Ja, also Frank Mill hat auch nicht gespielt.
Die Schwarmintelligenz wird mich jetzt entweder korrigieren oder bestätigen.
Ich will es nicht ausschließen. Ich bin mir auch gerade nicht sicher tatsächlich, aber Paul Steiner hat nicht gespielt, Günther Herrmann hat nicht gespielt, Hansi Flügler hat ein Spiel gemacht gegen Kolumbien. Also, ja, klar, deswegen muss man mal sehen, ne, wie viele Spieler werden am Ende wirklich überhaupt eingesetzt. Besteht aus deiner Sicht eine Möglichkeit, dass das Turnier so schlecht läuft, dass wir am Ende des Turniers aus deutscher Sicht über den Bundestrainer diskutieren werden? Oder bist du dafür zu zuversichtlich?
Also ich wollte eigentlich noch bei Said El Mala bleiben, weil du hast noch keine Argumente geliefert, die mich jetzt überzeugt haben, dass der da reingehört. Aber weißt du, also wir sind ja nicht dabei. Wir sind ja nicht dabei. Wie bewegt er sich in der Gruppe? Wie verhält er sich gegenüber dem Bundestrainer? Wie ist er beim Essen? Ja, all das ist sicherlich ein Teil der Entscheidungsfindung von Julian Nagelsmann. Und wie gesagt, ich interpretiere das jetzt heraus. Ich war auch nicht dabei. Er hat es auch nicht öffentlich gesagt. Aber nach dem, was ich jetzt gesehen habe, interpretiere ich daraus, dass Said El Mala auch von der Persönlichkeit her nicht in diese Gruppe passt. Punkt.
Jetzt zu meiner nächsten Frage. Ja. Bundestrainer, zuversichtlich genug?
Auch da, ich habe es gerade gesagt, der wird jetzt an seinen Entscheidungen gemessen. Ja, er wird an seiner Entscheidung gemessen, Goretzka mitgenommen zu haben. Er wird an seiner Entscheidung gemessen, Uedera Ogo nachnominiert zu haben. Auch an seiner Entscheidung, einen Mittelstürmer zu Hause zu lassen. Ob es jetzt, gut, einen Kleindienst kannst du nicht mitnehmen. Wenn der 20 Minuten in der Bundesliga gespielt hat, dann den kannst du nicht mitnehmen. Du bist ja keine Rehab-Anstalt, sondern du bist die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Ja. Ein Füllkrug hätte man sicherlich drüber nachdenken können, ob du den als Typ mitnimmst. Aber auch da, das wäre ja nur, wenn Deutschland es nicht mal schafft, als Gruppendritter irgendwie weiterzukommen. Weil also nicht weiterzukommen ist ja schwieriger als weiterkommen bei dieser Weltmeisterschaft gefühlt. Das müssen wir uns anschauen. Ja, wenn du gegen Frankreich im Achtelfinale untergehst, dann wird es sicherlich auch eine Trainerdiskussion geben, gar keine Frage.
So, jetzt habe ich ein Argument, warum man El Mala unbedingt mitnehmen muss, weil sein Vater vom Boulevard den geilsten Spitznamen bekommen hat, den man überhaupt haben kann, Moped. Ja, also wahrscheinlich hatte er den Spitznamen schon ein bisschen länger, aber ich habe ihn dann auch mal gelesen. Ja. Und wie heißt die Mutter? Die haben sie jetzt El Mama genannt, ne, glaube ich, weil die möchte gerne, dass der Sohn vielleicht künftig in Dortmund spielt, weil das nicht so weit von zu Hause weg ist wie England.
Genau, das ist natürlich ein Argument. Ja,
ja, da muss man den auch mitnehmen.
Liebe Dortmunder, lieber Ole Burg, Mama möchte, dass er da spielt, damit es nicht so weit weg ist.
Ja, der ist doch einfach zu teuer. Bringen wir es auf den Punkt.
Für den BVB Und da frage ich mich auch, ist das der Spieler, den du brauchst? Ja, ist das wirklich der Spieler, den du in diesem System brauchst? Das System wird sich nicht verändern, das haben wir auch schon berichtet, auch bei Sky. Das ist jetzt auch ein offenes Geheimnis, dass der BVB weiter mit einer Dreierkette und Flügelspielern spielen wird. Und auch der BVB wird in 80% der Spiele nicht auf Konter spielen. Ja, wird er halt einfach nicht. Und ist dann Said El Mala der richtige Spieler? Der braucht eigentlich Platz vor sich, genau wie es dann am Ende auch ein Adeyemi braucht. Ne? Und ist Said El Mala in der Rückwärtsbewegung jemand, mit dem Niko Kovac arbeiten möchte? Das sind auch Argumente. Und auch das hat Julian Nagelsmann, glaube ich, sogar mal öffentlich gesagt, ne? Dass Said El Mala gerade in der Rückwärtsbewegung noch einiges dazulernen muss.
Ja, jetzt werden natürlich einige sagen, okay, aber sogar Jadon Sancho hat es gelernt, teilweise ein bisschen nach hinten zu arbeiten.
Das lasse ich mal so stehen.
Also, das ist der Nächste, der aus deiner Sicht auf gar keinen Fall in Dortmund spielen wird.
Nein, also ich glaube das nicht, weil es für mich keinen Sinn macht. Ja, also ich mag diese Rückholaktion nicht so gerne, seien wir ehrlich. Welche Rückholaktion hat beim BVB wirklich super funktioniert? Mats Hummels. Ja, kein Kagawa, kein Götze. Wen haben sie noch? Kein Sahin. Wen haben sie noch zurückgeholt?
Was ja, das? Zu viele. Ja,
wahrscheinlich kommt noch mehr dazu.
Den einen oder anderen, wenn ich
so richtig nachdenke. So richtig prägend ist davon danach einfach keiner geworden. Ja, und Jadon ist halt ein sehr, ich liebe Jadon Sancho als Fußballer. Ich habe den hier spielen sehen. Ich habe die erste Aktion von ihm gesehen, wie er mit der Außenseite aus vollem Lauf einen Ball mitnimmt. Da ist mir das Herz aufgegangen. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich nur an diese Auftritte von Jadon Sancho in seiner ersten Zeit beim BVB denke. Das war fantastisch. Ja, das war das Beste, was ich weiß noch, die englischen Kollegen haben mich damals aus dem Trainingslager in Bad Ragaz geschaltet und nach dem Motto, Jesko, was kriegen wir hier für einen Spieler nach England? Der geht ja zu Manchester United. Ich habe gesagt, ein fantastischer Fußballer. Also wirklich, der hatte es ja alles. Ja, trickreich, er konnte passen, er konnte Tore schießen. Das war das ganze Paket. Und dieses ganze Paket ist irgendwo in den Ärmelkanal gefallen, als der von Dortmund nach Manchester gewechselt ist. Und dieses Paket, das sehe ich auch einfach bei ihm nicht mehr. Und viele sagen jetzt, ja, aber in Dortmund, da fühlt er sich wohl. Ey, bei seiner Rückkehr nach Dortmund hat er 4 Monate gebraucht, um wieder richtig in Fahrt zu kommen und hat dann ein gutes Spiel gemacht, ist auch ein bisschen übertrieben, ne? Aber ein gutes Spiel gegen Paris gemacht. Und wir haben ja gerade schon festgestellt, der BVB wird sich nicht grundsätzlich verändern in diesem Sommer. Es wird keine grundsätzliche Veränderung geben im Spielsystem von Niko Kovac. Und der erwartet, dass Spieler, die erste Aufgabe ist es, nach hinten zu arbeiten. Das ist die erste Aufgabe. Und wenn du sagst, der Jadon Sancho, der hat es jetzt gelernt, mehr nach hinten zu arbeiten, dann sage ich, ja, das ist aber von 0 auf plus 2.
Ja, so war es auch gemeint von mir.
Und Niko Kovac will von 0 auf 100. Und dieser Weg war auch für zum Beispiel einen Kani Chukwuemeka extrem groß. Ja, der das auch erstmal lernen musste. Und jetzt sagen viele, ja, aber das ist doch genau der falsche Weg. Ich finde das auch nicht hundertprozentig richtig, diese Einstellung, weil du einfach gerade auch Spieler wie Kani Chukwuemeka gefühlt defensiv forderst, aber sie offensiv dadurch so beschneidest, weil ich habe das Gefühl bei diesen Spielern oft, die stehen auf dem Platz und sagen, ich muss erstmal hinten dicht machen, ich muss jetzt alles dicht machen hier und jetzt kann ich vielleicht ein bisschen nach vorne gehen, aber jetzt gehe ich erstmal wieder zurück, weil ich muss hier alles dicht machen. Ja, ich finde, du nimmst deinen Spielern so ein bisschen diese Freiheit und diese Freigeistigkeit, die ich auch bei Kane in seiner ersten halben Saison, wenn er denn mal gespielt hat, gesehen habe, wo ich mich auch sehr dran erfreut habe. Ich finde, diese Grundeinstellung erstickt so ein bisschen die Kreativität, aber sie ist natürlich brutal effizient, weil du genug Klasse auf dem Platz hast, um immer noch ein Tor zu schießen. Ne? Aber, und jetzt komme ich wieder zurück zu Jadon Sancho, ich sehe diese Kombination zwischen Kovac und Sancho, sehe ich 0,0. Ich sehe das 0,0, dass die zusammenpassen.
Ja, also wenn Sancho nicht passt und El Mala nicht passt, dann ist die Frage, welche Spieler passen dann? Ja, also welches System?
El Mala passt halt einfach von der Spielanlage her.
Genau, passt von der Spielanlage her.
Ja, genau. Und da hast du mit Bayer und Adeyemi im Zweifelsfall 2 im Kader.
Ja, das hört sich alles so an, als würde Ole Boog sehr kreativ werden müssen, ja, genau die Spieler zu finden, die Niko Kovac braucht.
Sehe ich hundertprozentig so. Das wird, und das habe ich auch schon gesagt, das wird eine ganz, ganz harte Nummer in diesem Sommer für Ole Boog, weil du ziehst ja keinen Spieler aus dem Hut. Die sind ja alle bekannt. Ja, die sind alle bekannt, die Spieler, die es gibt. Natürlich kannst du mal Glück haben, dass du einen holst und der dann überperformt oder einfach seine Performance so weit steigert, dass der Borussia Dortmund weiterbringt. Aber seien wir mal ehrlich, wie viele offensive Mittelfeldspieler, die für den BVB bezahlbar sind, ja, gibt es denn in Europa gerade, die du holen könntest? Ich glaube, das sind nicht so viele.
Du merkst, ja, es kam auch keine spontane Antwort von mir.
Und das Problem ist ja noch, dass in dem Pool oder in dem Teich, wo der BVB seine Angel reinhält nach den Spielern, da stehen ja jetzt, früher standen da weniger Clubs. Heute stehen da auch aus der Bundesliga viele Clubs. Und das sind dann nur die Bundesliga-Clubs mit Eintracht Frankfurt, mit RB Leipzig, mit Bayer Leverkusen. Ja, das ist eine Konkurrenz, die du in der Bundesliga schon hast. Dazu kannst du dann noch die Top-Vereine aus vielleicht auch etwas schwächeren Ligen, aber auch Benfica Lissabon ist mittlerweile ein Club, der in diesen Sphären arbeitet. Und ich sehe das, ich bin hochgespannt, welche offensiven Alternativen Ole Boog dann anbieten wird. Ich bin wirklich, ich finde das super spannend, welchen Spieler er dann holt und wie der dann performen wird.
Benfica ist ein extrem gutes Stichwort, denn die haben gestern bekannt gegeben, dass sie von Real Madrid 15 Millionen Euro bekommen für einen Trainer, der aus Sicht von vielen Experten vielleicht schon ein bisschen über dem Zenit ist, ja. Also der Jadon Sancho der Trainerbranche, sage ich jetzt mal. Mhm. Auch wenn ich ihn immer sehr gemocht habe, José Mourinho, ein ganz spezieller Charakter, aber auch ein hochinteressanter Charakter. Ja. Habe ein Buch über ihn gelesen vor einigen Jahren und auch vor allem natürlich seine Zeit damals bei Inter sehr intensiv verfolgt. Mhm. Der möchte jetzt angeblich ja gerne einen Linksfuß für die Innenverteidigung und der trägt aktuell das Trikot von Borussia Dortmund. So, Nico Schlotterbeck haben wir jetzt alle mitbekommen, angeblich Wunschkandidat von José Mourinho. Die müssen defensiv auch ein bisschen was tun, aber die wollen natürlich auch immer ein bisschen größeren Namen. So, und so viele bekannteren Defensivspieler gibt es sicherlich nicht, gerade auf der Position. Schlotterbeck war in einem Champions-League-Finale, hat da ja schon mal gegen Real Madrid gespielt, also ist auch den Real-Fans dann natürlich ein Begriff. Florentino Perez möchte unbedingt wiedergewählt werden als Präsident von Real.
Wiedergewählt ist er jetzt.
Habe ich es schon verpasst tatsächlich.
Ja, die Wahl war ja, die hatte er ja initiiert, indem er sein Amt zur Verfügung gestellt hat, um dann wieder neu zu wählen. Und er hat sich da durchgesetzt gegen Riquelme, seinen Gegenkandidaten. Übrigens nicht Juan Ramon Riquelme. Ich habe da auch erstmal gezuckt, als ich den Namen gelesen habe. Ich gedacht, den habe ich aber ganz woanders verortet. Aber der ist es nicht, ist ein anderer Riquelme. Das ist durchaus möglich. Ne? Und das würde ich auch niemals ausschließen, dass Nico Schlotterbeck nach der Weltmeisterschaft zu Real Madrid wechselt.
Wäre das gut oder schlecht für Borussia Dortmund?
Schlecht, grundsätzlich, weil ich halte Nico für einen überragenden Abwehrspieler, der sicherlich immer noch Verbesserungspotenzial hat, aber der bringt einfach so viel mit, was du schwer ersetzen kannst. Ne? Und dann kommen wir wieder zum Thema, was wir gerade hatten. Du kriegst dann dein Geld, deine Millionen, aber das ist ja nicht so, dass du da dann ganz groß deinen Kader aufbauen kannst, sondern wenn du einen Mann mit seiner Klasse dann auch verpflichten möchtest, dann musst du ja auch wieder annähernd so viel ausgeben, wie du am Ende dann aus so einem Transfererlös auch rauskriegst. Ja? Und deswegen würde ich an Dortmunder Stelle alles daran setzen, ihn zu halten. Weil da weißt du, was du hast. Ja, du hast einen hervorragenden Abwehrspieler. Du hast auch jemanden, der im Mannschaftsgefüge eine wichtige Position einnimmt. Bei den Fans, also du, meiner Meinung nach, du kannst ihn jetzt nicht mehr als den großen Halsbringer von Borussia Dortmund der nächsten 10 Jahre verkaufen. Das wird nach der Nummer jetzt nicht mehr funktionieren. Aber das wird, wenn wir auch mal nur die menschliche Komponente rausnehmen und du verkaufst ihn wirklich, dann wird das die nächste ganz schwere Aufgabe für Ole Boog, da dann auch einen Ersatz zu finden.
Ja, ultraschwer. Jetzt hat man ja noch jemanden geholt aus Salzburg, der auch nicht für 2 Millionen Euro kommt. Also ich glaube, dass man da vielleicht auch schon so ein bisschen vorgesorgt hat mit dem Wissen natürlich, welche Klauseln Nico Schlotterbeck in seinem Vertrag hat. Ich finde halt, genau wie du sagst, ist extrem schwierig, die Erwartungshaltung an Ole Boog ist natürlich auch extrem hoch. Das dürfen wir nicht vergessen, ja. Alle denken jetzt, ach, Ole Boog kommt und jetzt verändert sich
jetzt
alles.
Jetzt wird alles gut.
Ja, und der holt jetzt nur die Topstars und alle Spieler schlagen auch ein.
Kommenden Topstars oder so, ne?
Das wird nicht so sein.
Nee, das wird nicht so sein. Und mal ganz böse, also nehmen wir jetzt mal einfach an, sie holen Fisnik Aslani. Ist ja durchaus auch immer mal wieder in Verbindung gebracht worden mit Borussia Dortmund. Dann holst du für viel Geld einen Spieler von einem anderen Bundesligisten, ja. Und wenn ich jetzt böse bin, hätte ich gesagt, das konnte Sebastian Kehl auch.
Ja.
Also, wie gesagt, aber ich bin total unvoreingenommen, was die Arbeit jetzt angeht, weil Ole Boog konnte ja noch gar nichts zeigen. Ja, der hat ja bisher noch gar nichts gezeigt. Und diese Zeit muss man ihm dann auch hundertprozentig geben, jetzt mal locker durch die Hose zu atmen die nächsten Wochen und zu sagen, hey, wir warten jetzt auch mal ab, was dann wirklich Anfang September auch das Ergebnis dieser ersten Transferperiode von Ole Boog ist.
Der einzige Name, den man so richtig mitbekommen hat bislang, weil das finde ich auch sehr bemerkenswert und ganz gut, man hört nicht so viel. Ja, das ist ja kein schlechtes Zeichen. Das bedeutet oft, dass man Arbeit im Hintergrund macht und ja, dass da nicht mehr so viel durchsickert. Für dich natürlich schlecht, aber generell ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen für Borussia Dortmund. Ist Kenneth Eichhorn von Hertha BSC. Mhm. Ja, der Junge ist 16 Jahre alt und gilt als herausragendes Talent.
Auf der 6.
Auf der 6. Und er scheint aber auch zu wissen, dass man natürlich im Profigeschäft ein bisschen was an Geld verdienen kann. Dann liest man natürlich, dass die Leute sagen, ja, wenn er jetzt schon so viel Handgeld möchte, also 10 Millionen Euro stehen da im Raum, ja, für seine Unterschrift beim neuen Arbeitgeber, dann braucht man den gar nicht erst holen. Wie findest du diese Reaktion der Leute?
Völlig emotionslos. Das ist halt ein Business. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir am Anfang hatten, Thema zwischen Fan und Nicht-Fan. Ich bin da, und es tut mir jetzt leid, ich bin da völlig emotionslos. Am Ende ist das eine Rechnung, die du aufmachen musst. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht für uns? Wenn wir jetzt 20 Millionen, ich glaube irgendwas um die 10 Millionen soll diese Klausel sein, plus das Handgeld. Dieses Handgeld wollen sowieso alle haben, ob der jetzt 16 oder 26 ist. Das bezahlen musst du es eh. Die Frage ist dann halt, kriegst du für das Geld, was du bezahlst, dann auch einen Wert? Ne? Da würde ich dann vielleicht nochmal so ein Fragezeichen hintersetzen. Aber am Ende ist es wie jedes Invest. Ne? Wenn ich Aktien kaufe, dann weiß ich auch nicht, ob sie hundertprozentig steigen, sondern ich gehe dann erstmal rein und habe ein Restrisiko. Und so ist das halt beim Fußball auch. Du investierst. Ja, du investierst und du sicherst Kapital. Und genau das haben sie bei Nico Schlotterbeck mit diesem Vertrag gemacht. Ja, Riesenaufregung. Der hat eine Ausstiegsklausel. Scheißegal. Das war Kapitalsicherung. Das war reine Kapitalsicherung bei Nico Schlotterbeck.
Ja, so hart das klingt. Ja? Und deswegen freuen sich die Leute, wenn junge Spieler wie Reggiani oder Inacio Tore schießen. Ja. Das begeistert die halt.
Aber ich freue mich auf Matisse Albert. Ne? Also
ja.
Da glaube ich wirklich, dass der von der Klasse her noch über Inacio steht, alleine von der individuellen Klasse.
Oh, ja. Okay.
Das glaube ich schon. Aber auch das gilt es zu beweisen. Ne? Auch das gilt es zu beweisen, dass der es schafft, da mitzumachen. Ist natürlich auch vom Spielertyp her einfach ein bisschen anders als Inacio. Inacio halt eher so ein hängender Stürmer, Mittelfeldspieler. Matisse Albert dann schon so ein offensiver Dribbler. Da freue ich mich hundertprozentig drauf. Ja.
Sind wir uns denn jetzt im Klaren darüber, wie Matisse Albert richtig ausgesprochen wird? Weil
Matisse Albert.
Ja, ich glaube dir, weil ich habe im Stadion ja auch schon Matisse Albert gehört, aber so wird er, glaube ich, nicht ausgesprochen.
Nee, Matisse Albert.
Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ich möchte mal ein paar Hörerfragen logischerweise mit reinnehmen, weil das ja auch sehr interessant ist. Jetzt ist es wieder weggegangen, weil ich kurz das Handy weggelegt hatte. Welcher BVB-Spieler könnte die größte Überraschung der WM werden? Ich gehe tatsächlich da mit Felix Metscher, weil ich glaube, dass der auf der internationalen Bühne, natürlich die Leute werden ihn kennen, die sich mit Fußball beschäftigen, aber noch nicht so angekommen ist, wie sein Potenzial vielleicht ermöglicht.
Ja, das unterschreibe ich zu 100%. Brauche ich nichts hinzuzufügen. Sehe ich ganz genauso.
Super.
Ja.
Das ist ja also, mit die kürzeste Antwort, die du bislang gegeben hast. Du wolltest noch ausholen. Ja, bitte.
Ja, Felix Metscher ist einfach ein fantastischer Fußballer, der das Potenzial hat, wirklich noch einen Schritt weiter zu gehen und dann ein prägender Mittelfeldspieler in Europa zu werden.
Hier wird geschrieben, auf welcher Position, da muss Jesko kurz husten, möchtest du ein Getränk zu dir nehmen? Wir können hier auch,
alles gut.
Ja, alles klar.
Ja, alles gut.
Auf welcher Position hat der BVB eurer Meinung nach den größten Bedarf, etwas zu verändern?
Ich würde gar nicht verändern sagen, sondern ich würde jetzt sagen, dazu zu holen oder zu ersetzen, würde ich sagen. Weil du ja mit Julian Brandt einen offensiven Mittelfeldspieler abgegeben hast, der, wo viele erst merken werden, was sie an ihm hatten, wenn er nicht mehr da ist. Und da musst du rein. Da musst du 15 Scorerpunkte und praktisch eine ständige Verfügbarkeit ersetzen. Ja? Und das ist für mich das Größte, und das ist jetzt auch keine exklusive Meinung, ne? Das haben sie auch schon bei Borussia Dortmund so identifiziert. Das ist für mich die größte Baustelle, die sie haben.
Ja, ich weiß nicht, es wurde viel diskutiert über Julian Brandt, aber ich kenne einige, die sagen, der BVB wird sich noch umgucken, dass der nicht mehr bei Borussia Dortmund spielen wird.
Gehöre ich ja dazu. Ich wurde ja schon mal als Anwalt von Julian Brandt betitelt. Auch das bin ich 0,0. Nur ich sehe da halt einen guten Fußballer, einen guten Typen, den du auch in der Mannschaft immer gebrauchen kannst, der bei allen Mannschaftsteilen und bei allen Leuten da gut ankam. Und du hast halt einfach, wenn du dir das Papier anschaust, dann hast du halt 15 Scorerpunkte im Schnitt in der Saison. Ja, und du hast eine fast dauernde Verfügbarkeit. Wenn du mir jetzt sagen kannst, wann der mal lange verletzt war, dann gebe ich dir eine Cola aus, weil das wirst du nicht finden. Ne? Also mit lange meine ich ein halbes Jahr, weil das ist ja noch nie ausgefallen beim BVB.
Nein, ist er nicht. Übrigens, es ist nicht zu fassen, ich weiß nicht, ob man das hinterher in der Aufnahme hören kann. Gerade hat Jeskos Hund gebellt. Ja. Und ich wollte folgende Frage als nächste stellen. Oh. Wie geht es Jeskos Hund? Wie konsequent ist er in Sachen Hundeerziehung und was gibt es als Belohnung, wenn der Hund mal wieder etwas außerordentlich gut gemacht hat?
Oh, ich bin sehr konsequent in der Hundeerziehung. Ja? Sehr streng. Ja, ich bin sehr streng. Weil das muss man da auch sein, aber auch sehr liebevoll. Also mit viel Liebe, aber strenge, halt so, wie man sein Kind erzieht. Ne? Das ist tatsächlich so. Es gibt Käse.
Käse?
Das ist, ja, das mag sie sehr gerne. Und da, sobald man einen Käse rausholt, steigt auch das Gehorsamspotenzial um einiges, sag ich mal. Ja, da steigt das um einiges bei der Lucy. Guck jetzt gerade mal, wo sie ist. Weiß gar nicht, warum die jetzt da zweimal gewurft hat, aber
ja,
legt sie
okay. Authentischer kann es nicht sein. Und passender konnte das Timing auch nicht sein. Das war tatsächlich die nächste Frage, die ich stellen wollte.
Hat sie gemerkt.
Ich war mal mit einem Freund auf dem Weg nach Italien und an der Grenze Schweiz-Italien, da wurden wir kontrolliert und dann hatte ich so ein Stück Käse, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, unten am Armaturenbrett liegen. Und so ein Käse, weißt du, so ein in der Plastikpackung, den man dann so snacken kann.
Ja,
ne? So.
Runtergefallen.
Ja, nee, der lag, so, der lag in der Packung da, den konnte man da gut noch hinlegen und so weiter. Und dann ist der Hund der Polizei ist voll darauf abgegangen. Ne? Ja. Die dachten, wir würden irgendwelche Drogen nach Italien schmuggeln. Das war nicht der Fall. Aber ja, der Hund, der mochte anscheinend auch Käse. So viel dazu. Hier wird gefragt nach den Erwartungen an die Weiterentwicklung in der Offensive, explizit an Niko Kovac in der kommenden Saison.
Ja, die muss stattfinden. Die hätte meiner Meinung nach schon im Winter stattfinden müssen, weil er hat ja das Unglaubliche geschafft, diese Champions League zu erreichen, ne, im vergangenen Jahr. Ja, das kann man dem gar nicht hoch genug anrechnen, weil der BVB, das Konstrukt Borussia Dortmund ist darauf aufgebaut, dass Geld aus der Champions League reinkommt. Sonst wird es schwierig. Also da hat er sich wirklich schon alle Lorbeeren verdient. Dann hat er es geschafft, diese defensive Stabilität herzustellen, die auch in den letzten Jahren oft nicht da war. Ne? Die hat er halt hergestellt. Und das braucht halt auch seine Zeit. Und er hat auch in dieser Zeit in der in der Bundesliga nur ein Spiel verloren gegen die Bayern. Nur dann, finde ich, musst du einen Schritt weitermachen. Ja, du kannst mit dieser defensiven Stabilität weiterarbeiten, aber du kommst halt gerade gegen sehr gute Mannschaften dann auch an deine Grenzen. Und das hat diese Saison auch gezeigt. Gerade in den Spielen gegen die besseren Teams, gegen die spielerisch besseren Teams, hast du oft echt schlecht ausgesehen. Am Ende, ich nehme mal dieses Stuttgart-Spiel, was du am Ende noch 2-0 gewonnen hast in den letzten zwei Minuten.
Ja, das war unsäglich, das Spiel.
Aber das war ein schreckliches Fußballspiel. Ja, war schrecklich und es war halt echt nach vorne fast gar nichts. Und da hatte ich eigentlich im Winter schon die Hoffnung, dass er es schafft, diese Mannschaft offensiv etwas mutiger einzustellen, ja, etwas dann doch die Defensive ein ganz klein bisschen zurückzuschrauben, obwohl ich da ein großer Fan von bin. Ich bin da ein großer Fan von Einsatz, von Defensive, von all diesen Dingen, aber du brauchst halt auch so ein bisschen Esprit. Ja, so ein bisschen Esprit muss da reinkommen.
Ich glaube, Jesko, das würde den Leuten schon reichen.
Ja, ich glaube das auch. Und Und wenn du dann so einen Spieler hast, wie es Jadon Sancho sein könnte oder hätte sein können früher, ja, der würde auch, glaube ich, dieses ganze Konstrukt so ein bisschen aufbrechen, so ein bisschen lockern, ne? Weil jetzt ist es halt, Schlotterbeck spielt einen Diagonalball auf Riasson tankt sich irgendwie durch und bringt den Ball in die Mitte. Und das ist halt auch ein endliches Konzept irgendwann, finde ich. Und du brauchst halt einen, der ein bisschen mehr Spaß macht. Ja, das war auch ein Julian Brandt, der ist aber einfach dann auch zu unkonstant gewesen in vielen Situationen, bin ich auch d'accord. Aber auch der hatte mal dieses Risiko drin und diese feinen Dinge, wo man sagt, ach, ist das schön mit anzusehen. Auch ein Felix Metscher hat das. Der hat brutal gefehlt, auch im Endspurt. Ne? Das hast du auch gesehen. Das ist die Aufgabe von Niko Kovac. Und das wurde ihm ja auch sehr deutlich gemacht, sowohl von Lars Ricken als auch von Ole Burg, dass sie da einfach eine Entwicklung erwarten. So.
Ja, die muss stattfinden, weil ich glaube, sonst wird die Ungeduld der Leute auch zu groß.
Ja. Du kannst dich nicht immer der Fanmeinung beugen, aber gerade in so einem emotionalen Verein wie Borussia Dortmund ist auch diese Meinung und auch die Stimmung auf der Tribüne durchaus eine, die man beachten muss. Ne? Und da haben sie manchmal auch beim BVB nicht ein gutes Gefühl, finde ich. Also gerade, dass du am Wochenende, wo Schlotterbeck verlängert, noch irgendwie einen Schlotterbeck-Spezialvlog rausbringst, obwohl das halbe Stadion pfeift. Jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Aber da muss ich sagen, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl.
Es gibt einen zweiten Versuch für eine Frage an dich. Jesko hat mal vor einigen Jahren ein Sportabzeichen in Anführungsstrichen nachgemacht. Und ich erinnere mich an Berichte über den Cooper-Test von Ciro Immobile im Höschpark, welcher angeblich abgebrochen werden musste. Vielleicht könnt ihr kurz über diese Belastungen plaudern.
Oh Gott. Also es gibt ein YouTube-Video von mir, damals noch beim Radio. Da habe ich einfach als Reporter Sachen gemacht und ich sollte das Sportabzeichen machen. Und ich muss da jetzt mal erklärend eingreifen. Ich habe es nicht geschafft, tatsächlich.
Und ich wurde auch, was war denn da los?
Ja, ich wurde auch beim Landstreckenlauf von einem älteren Herrn überholt. Aber jetzt muss ich mal sagen, also diese fünf, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es sind. Zweieinhalb, drei oder irgendwie, keine Ahnung. Also es war so. Ich hatte den Termin ausgemacht und er wurde mir abgesagt. Dann bin ich bei meiner Redaktion nebenan zum Chinesen gegangen und habe mir meine große Portion frittiertes Huhn mit Reis geholt. Die habe ich mir reingeballert. Und dann rufen die an und sagen, wir können doch. Und da ich danach 3 Monate weg war, musste ich das in dem Moment machen. So, Leute. Und jetzt geht ihr mal zum Chinesen nebenan, holt euch hier gebackenes Hühnchen. Und Reis und alles, knallt euch das rein und dann geht ihr bitte mal ins Stadion und macht ein Sportabzeichen. Ja, so war das nämlich. Das ist nämlich die Wahrheit des Sportabzeichens. Und ich habe es dann tatsächlich nicht, also es war nicht glorreich. Ja, es wurde auch sehr gemein zusammengeschnitten. Allerdings mit meinem Daumen hoch. Ich kann ja gerne auch über mich selber lachen. Insofern war das. Aber so war das. Jetzt wisst ihr die wahren Begebenheiten hinter diesem misslungenen Sportabzeichen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, dass der ein oder andere bei mir immer denkt, ich wäre ein Meister darin, Ausreden zu finden. Aber derjenige ist gerade hier zu Gast. Freue mich sehr, dass er nochmal erklärt hat, dass er einfach so viel und gerne isst, dass er einfach nie das Sportabzeichen machen könnte.
Nee, jetzt könnte ich das ohne Probleme. Also ich bin jetzt so fit wie nie. Ja, es war wirklich, also ich meine, knall dir mal den Magen voll und dann musst du da 100 Meter sprinten, dann musst du da springen, dann musst du da vor allem, ich war aber auch nie ein guter Langstreckenläufer. Ja, mein Problem ist, mein Kopf sagt mir so nach 3,5, 4 Kilometern immer, sagt er, Jesko, sag ich, ja, wo ist denn der Ball? Dann sage ich, nee, gibt's keinen Ball, wir laufen nur. Dann sagt mein Körper, nee, habe ich keinen Bock mehr. Und dann hört er auf, Bock
ist,
zu haben.
Ist wirklich so, Schläger und Ball verändern die konditionellen Voraussetzungen um 1000%.
Absolut. Ist wirklich ist bei mir auch so. Ja. Ich respektiere aber jeden, der gerne laufen geht.
Das tue ich auch, aber ich verstehe sie nicht.
Ich auch nicht.
Es ist überhaupt nicht meins. Hier wird gefragt, wie denn der Podcast auf Süd finanziert wird und ob du ein paar Tipps für mich hast. Ja, Leute, das wird gar nicht finanziert werden müssen. Ich glaube, der Jesko hat da einen ganz soliden Auftraggeber, der das finanziert.
Ja, das ist halt einfach mein Job. Ja, das ist, Sky sagt, wir machen diesen Podcast und dann machen wir diesen Podcast. Also ich habe gesagt, wir machen diesen, oder Patrick und ich haben gesagt, wir machen diesen Podcast und dann hat Sky gesagt, ja, machen wir. Aber das ist halt meine ganz normale Arbeitszeit. Ne? Also das ja. ist mein...
Aber bei Sky gibt es auch jetzt mehrere zu vereinen. Ne? Es gibt einen genau. über den FC, einen genau. über die Bayern und so weiter.
Genau. Ja? Ja.
Den würde ich mir natürlich nie anhören, obwohl Sky ganz viele tolle Sachen macht. Aber
über Schalke gibt es auch einen.
Um Gottes Willen. Wie heißt der denn?
Schalker Markt heißt der.
Schalker Markt, ja? Okay. Ich wollte mir gerade ganz spontan was ganz Fieses ausdenken, aber war nicht schnell genug. Aha.
Was denn?
Nee, irgendwas, was also. Schalke diskreditiert. Ist doch klar. Ja. Ist ja logisch. Mir kommt Fabio Silva in der Wahrnehmung immer zu kurz. Er hat ein tolles Potenzial und ich finde, er hat deutlich mehr Vertrauen verdient, wenn er mal konstant Spielzeit bekommen würde. Ohne ihn nach einem nicht so berauschenden Spiel sofort wieder rauszunehmen, kann er meines Erachtens komplett explodieren. Wie ist eure Einschätzung dazu?
Boah, ich habe da ein bisschen Zweifel dran, ob Fabio Silva wirklich der Spieler ist, der dir eine zweistellige Trefferquote in der Bundesliga garantiert. Ich halte ihn auch für einen guten Spieler. Er muss noch effektiver werden. Er muss auch an seinem Abschluss arbeiten. Das ist, haben lustigerweise auch die Zahlen vorher gezeigt, dass er gerade, was Abschlüsse angeht, Probleme hat. Also, dass er nicht sehr abschlussfreudig ist. Und ich finde, das sieht man auch. Aber ich finde ihn auch, das ist ein ganz interessanter Fußballer. Auch der so, da merkst du, da passiert was, wenn der reinkommt. Ja, da passiert einfach was. Da nicht nur, da kommt eine andere Energie nochmal auf den Platz. Aber am Ende musst du als Stürmer treffen. Ne? Und wenn Serhou Guirassy mit sehr wenig Energie plötzlich zwei Tore macht, dann ist das eben effektiver.
Ja, das muss man dem Serhou ja schon lassen. Also Tore schießt er. Es ist, glaube ich, diese Einstellung, das ist ja das, wo wir eben drüber gesprochen haben. Manchmal reicht dem BVB-Fan ein kleines Müh, egal in welche Richtung. Ja, ja, wenn jetzt Guirassy so arbeiten würde wie Fabio Silva, dann würden die Leute komplett steil gehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Aber vielleicht würde er dann nicht so viele Tore schießen.
Die Quote ist nicht das Problem. Also Nein. die Quote ist, ja, ja. war auch ja. in der zweiten Saison ja. immer noch überragend. Ja, es kommt ja auch darauf an, ja. wie viel bekommst du zugeliefert. Also ja. wie viel genau. Chancen werden ja. überhaupt kreiert, ja. damit du deine Buden machen kannst.
Und das ist eben in so Spielen, wie wir es vorhin mal angesprochen haben, wie gegen Stuttgart, ja, wo du spielerisch nach vorne überhaupt kein Land siehst, dann ist das auch kein Spiel für Serhou Guirassy. Der kann dann da vorne ein bisschen anlaufen, das ist schön und gut, das macht er dann auch ordentlich. Aber der ist ja keiner, den du steil in die gegnerische Hälfte schickst, wie ein Zaid El Mala. Ja, ja, das ist ja Serhou Guirassy, da musst du halt dein Spiel auch so entwickeln, dass du den M16er dann das Ding auch auflegst und dann schießt das auch rein, meistens.
Ich möchte kurz nochmal mit dem Hinweis in die Crunch-Time dieser Sendung starten, ja. dass wir natürlich uns freuen, wenn ihr vorbeischaut auf schwarzgelberunde.de und wenn ihr dieses Format unterstützt. Ihr könnt das mit einem Kommentar, mit einem Like, mit einem kostenlosen Abo bei YouTube tun. Ihr könnt das natürlich finanziell tun. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne vorbeischauen bei Instagram, das da den Leuten schicken. Wenn es eine coole Aussage gibt von Jesko, könnt ihr das auch gerne mal kommentieren und ihn natürlich komplett zerreißen. Ja, das gibt mehr Klicks, ist ja logisch.
Das perlt an mir ab mittlerweile.
Ja, ja. Hast du dir da über die Jahre eigentlich ein dickes Fell erarbeiten müssen? War das am Anfang schwieriger als jetzt?
Ja, es ist immer noch nicht so dick, wie ich es eigentlich haben möchte. Ich frage mich einfach manchmal, wie Menschen darauf kommen, ins Internet zu gehen und sagen so, dem schreibe ich jetzt mal was richtig Beschissenes. Ja. Boah, da hacke ich jetzt mal richtig drauf. Das werde ich in meinem Leben niemals verstehen. Ich werde niemals diesen Internet-Rant verstehen, welche Motivation man haben muss, zu sagen, oh, jetzt setze ich mich an die Tastatur oder ans Handy und jetzt beleidige ich den mal so richtig durch. Das werde ich einfach nie verstehen. Werde ich nie verstehen. Aber ist bei mir auch schon vorgekommen. Mhm. Mit manchen habe ich dann einfach mal eine Antwort geschrieben und dann waren die plötzlich so klein mit Hut. Ja, weil sie gar nicht damit gerechnet haben, dass da plötzlich einer kommt und sie A, ernst nimmt und B, dann auch eine Antwort schreibt. Ne? Und dann schrumpfte dieses Aggressionspotenzial meistens sehr, sehr schnell zusammen. Es gibt auch einige, die haben sich tatsächlich dann aktiv bei mir entschuldigt.
Ja, weißt du, ich kann ja sagen, bei dir ist es so, wenn die Leute Sky einschalten und du bist zum Beispiel zugeschaltet und erzählst irgendwas, dann denken die ja vielleicht manchmal, ja, wenn da jetzt ein anderer Reporter stehen würde, das würde mir viel besser gefallen. Ein Format wie dieses hier oder auch natürlich auch für Süd, das konsumieren die Leute ja, weil sie sagen, das gefällt mir ganz konkret. So, ne? Also wenn ich jetzt Sky Sport News einschalte, dann läuft da halt irgendwas, was ich ja selber sozusagen nicht beeinflussen kann. Aber auf Süd oder Schwarz-Gelbe Runde, das suche ich mir bewusst selber aus. Daher habe ich die Erfahrung gemacht, dass alle Leute, die auf mich zukommen, immer extrem freundlich sind.
Ja, Das klingt jetzt auch viel schlimmer, als es ist. Ne? Also das ist überhaupt nicht die Mehrzahl. Die meisten Leute, mit denen ich auch interagiere, die sind super nett und super freundlich. Ja, auch, ja, auch wenn sie mich mal irgendwo sehen und erkennen sollten, das ist immer. Schöne Grüße an Jan, ich glaube Jan hieß er. Der hat mir geschrieben, ich war am Wochenende im Urlaub und da hat er mich gesehen, hat sich aber nicht getraut, mich anzusprechen.
Oh, aber, ja, aber warum denn nicht?
Ja, das habe ich ihm auch gefragt. Wäre gar kein Problem gewesen, aber das fand ich, sowas finde ich total nett und die meiste Interaktion, wie gesagt, die sind super nett und super entspannt und man kann auch, ich habe ja gar nichts dagegen, auch kontrovers zu diskutieren. Ja, das ist ja super. Aber alles immer mit Respekt. Bitte immer mit Respekt. Also hört auf, im Internet Leute für irgendwas zu beschimpfen. Das ist doch nicht gut.
Wo warst du denn im Urlaub, Jesko, eigentlich?
Ich war in Holland, campen.
Das ist aber beschissen gelaufen mit dem Wetter, oder?
Das ist beschissen gelaufen, ja. Nein, also es ist nicht beschissen gelaufen. Es war trotzdem eine schöne Zeit, aber fürs Campen hätte das Wetter ein bisschen besser sein können, ja.
Was das Thema von gerade angeht, bin am Samstag, glaube ich, war es, angesprochen worden von Tobias, der auch Handball interessiert ist. Das war natürlich für mich die perfekte Kombo. Der meinte dann, ja, schön, dass du so nahbar bist. Und dann habe ich gesagt, ich mache doch nur einen Podcast. Weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir sind nicht bessere oder besondere Menschen, ja, nur weil wir irgendwie eine Arbeit machen, die in der Öffentlichkeit verfolgt werden kann. Das finde ich auch ganz wichtig. Also man kann doch nicht sagen, ja, ich bin jetzt super toll, weil ich bin im Fernsehen zu sehen oder ich habe da irgendeinen Podcast bei YouTube. Liebe Leute, wir sind doch alle sportbegeistert, Fußball interessiert. Ich in dem Fall, ja, eine Mischung aus Fan und Journalist. Jesko ist Journalist. Das ist doch dann im Prinzip unsere Arbeit, unsere Herzensangelegenheit. Deswegen sind wir aber keine besseren Menschen. Und deswegen kann man dann einfach auch mal Hallo sagen. Ich finde das wunderbar, wenn man da mal im Dialog ist und auch ein bisschen diskutiert und vielleicht auch mal eine Meinung 1:1 zu hören bekommt. Ja, ist was absolut anderes. Also ja, ich finde das immer super und deswegen, ja. Hier gibt es ein Entweder-Oder, da bin ich sehr gespannt. Fußballreporter oder Profi-Handballer sein? Na gut, du bist natürlich dann der Profi-Handballer. Nein.
Das macht meine Schulter nicht mehr mit.
Du bist ja relativ groß auch. Hast du mal eine Sportart wie Basketball oder Handball ausgeübt?
Ich habe Basketball gespielt.
Ja.
Einige Jahre.
Ja, okay. Nur noch Instagram oder nur noch Twitter nutzen?
Instagram. Twitter nutze ich, ist bei mir ein Randprodukt. Mag ich auch nicht, weil es sehr toxisches Medium ist geworden. Also das mag ich gar nicht, Twitter. Oder X, wie es heute heißt.
Ja, ich erreiche damit noch immer relativ viele Leute,
ja,
deswegen
ja,
nutze ich das.
Es ist auch Leute, die das lange benutzen, schwören da ja auch drauf. Ich habe da auch so, im Internet von Moral zu sprechen, ist immer schwierig, aber ich habe da auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem gesamten Medium und seinem Besitzer.
Ja, ich verstehe, was du damit meinst. Du kannst dir den Standort Dortmund oder Leipzig zum Leben aussuchen. Wo zieht es dich hin?
Dortmund.
Gut, was soll ich sagen? Ich wohne ja schon hier.
Ich liebe den Pott.
Ja, ich auch. Einmal mit dem BVB um den Borsigplatz oder Messi und Ronaldo nach dem WM-Finale im Spielfeldrand interviewen?
Boah, dann lieber um den Borsigplatz. Ich mag viele Interviews nicht so gerne.
Oh, tatsächlich, weil das dann...
Die meistens langweilig.
Ja, okay. Ja, ich bin auch kein großer Freund davon. Gut, jetzt wird hier gefragt, Sky oder DAZN. Ich habe mal für DAZN kommentiert, Handball, deswegen ist die Antwort da relativ klar. Aber ich glaube, bei Jesko auch. Ja? Ich habe da so eine Idee, wie er sich da entscheiden würde.
Aktuell, ja.
Ja gut, wenn jetzt ein Millionenangebot kommt. Du hast ja gesagt, es ist nur ein Business.
Es ist nur ein Business.
Du weißt es. Da kannst du nichts machen.
Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Arbeitgeber, RTL.
Ja, tatsächlich. Ja, da kam auch eine Frage zu RTL. Ich glaube, die hast du gelesen. Kann das sein? Ja. Ein bisschen reingeguckt. Ja, da ging es darum, ob da jetzt ein emotionaler Druck auch für dich herrscht nach dieser Fusion, ne? Nach diesem Kauf von RTL.
Nö. Druck mache ich mir immer nur selber und ich will immer den besten Job machen. Wenn ich mich für einen Job committe, dann möchte ich in diesem Job den besten Job machen, den ich machen kann. Und da ist mir egal, welcher Name draufsteht.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. So sollte es auch sein. Also egal, welcher Auftraggeber dahinter steht, man muss ja immer seinen Job selber sehr, sehr gut machen. Hier wird gefragt, wäre Vlahovic, der ablösefrei ist, nicht der perfekte Ersatz für Guirassy? Also ich glaube, Dusan Vlahovic spielt aktuell bei Juventus, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ablösefrei ist immer sehr relativ und ich kenne ihn zu wenig. Da bin ich ganz ehrlich. Es gibt ja Leute, die gucken wirklich jedes Fußballspiel, jede Liga. Das tue ich nicht. Gerade die italienische Liga, die zieht ziemlich an mir vorbei. Ich alles,
was
ich
natürlich nicht sagen.
Alles, was ich da sehe, interessiert mich auch nicht. Also finde ich dann auch nicht so, dass ich sagen muss, das muss ich mir jetzt unbedingt angucken. Ich kann Vlahovic in seiner aktuellen Form einfach nicht einschätzen, bin ich ehrlich. Habe ich keine Meinung zu.
Wenn er jetzt so gut bei Juventus gespielt hätte, dann hätte man wahrscheinlich auch schon gelesen, A, Juventus will vielleicht verlängern, ja, oder B, ganz viele Vereine sind interessiert. Ja.
Ich fand das wie bei Sancho, ne?
So. Ja, ja, Vlahovic war bei der Fiorentina ein fantastischer Spieler, aber seitdem, hier wird gesagt, ich sollte mal Urlaub machen. Ja, da ist aktuell nicht dran zu denken. Am Wochenende ist noch Champions League Final vor der Männer im Handball. Ja, ja. Leute, das ist das Problem, wenn man in zwei Sportarten unterwegs ist. Ja. Haben wir zum 01.01.2027 einen neuen Trainer beim BVB?
Habe ich auch irgendwie keine Meinung zu. Das ist möglich, ja, wenn man die Fluktuation der Trainer einfach statistisch gesehen ist die Möglichkeit sehr groß, ja.
Das stimmt. Vor allem, wenn man auch auf die Haltbarkeit von Niko Kovac als Bundesliga-Trainer schaut, dann unabhängig davon, oder, wie das allgemein ist.
Oder auf die Dauer der Trainer bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren. Ne? Also auch da erreicht Niko Kovac bald den Durchschnitt. Ja, aber ich kann, das ist jetzt wirklich, ist ja auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern, ich kann das nicht, die Möglichkeit ist da. Ja.
Hier wird gefragt, zwei, drei Fragen nehmen wir noch mit rein. Ja. Hier steht Jens Sascha Konrad von Eichmann. Das wären ja dann immer die Buchstaben, die deinen Vornamen ergeben. Ich habe tatsächlich, bevor ich wusste, dass es dich gibt, noch nie von dem Namen Jesko gehört. Mhm. Und hier wird gefragt, wie geläufig ist dir der Mensch Jesko von Puttkamer?
War sehr gut.
Ja? Aha. Ja,
das ist der Grund, warum ich Jesko von Eichmann heiße.
Ist das tatsächlich so? Ja. Ja,
meine Eltern haben das abgekupfert. Die haben das gehört und haben gesagt, oi, den Namen, die Kombination mit Jesko und von, das gefällt uns gut. Das machen wir auch.
Zur Erklärung, Raumfahrtingenieur bei der NASA und Autor, 2012 verstorben. Ich kannte den nicht tatsächlich, aber deine Eltern anscheinend. Mhm. Wie schön. Wunderbar. Dann möchte Wolfgang, den ich auch herzlich grüße, nochmal wissen, ganz konkret, welches Trikot trägt Nico Schlotterbeck in der kommenden Saison, deiner Meinung nach?
Das von Borussia Dortmund.
Hm, okay, das ist eine Ansage. Und dann gucke ich mal. Oh, hier gibt es nochmal ein Ja oder Nein. Ist dein Job deine Erfüllung?
Beruflich ja.
Mhm. Würde er gerne Social Media wieder abschaffen?
Nö, ich mag Social Media. Ich mag nur nicht das, was daraus geworden ist.
Ja, finde ich eine gute Antwort. Ist der BVB für dich der spannendste Verein in der Bundesliga?
Ja, ist einer der spannendsten Vereine. Nicht, es gibt auch andere spannende Vereine, aber sicherlich in den Top 3. Aber und jetzt so der spannendste Verein, das finde ich immer schwierig. Aber es hat halt alles, was in diesem Verein tut, hat halt eine Auswirkung, ne? Und das ist schon sehr spannend. Es gibt schon in allen Dingen eine Gravitas, ja.
Ja, das stimmt. Jeder Verein kann aus seiner Perspektive sehr interessant sein. Auch ein Verein, der irgendwie im Mittelfeld der Bundesliga unterwegs ist, ne? Also ich sag mal, für Werder-Fans ist Werder Bremen der spannendste Verein in der Liga. Ja. So, relativ eindeutig. Würdest du Mehrheitsinvestoren in den Vereinen begrüßen?
Boah. Da bin ich hin und her gerissen, da bin ich ehrlich. Also wir reden jetzt von 50+1. Ich mag das deutsche Modell, weil ich es für nachhaltiger halte und auch für kulturbewahrender. Es ist halt nur nicht erfolgsversprechender. Ja, also du kannst dich halt nicht hinsetzen und sagen, ja, warum gewinnen wir nicht die Champions League oder warum schafft es BVB nicht mehr, den FC Bayern einzuholen? Wenn du diese 50+1 Fesseln, klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, aber am Ende ist es ja eine Fessel, die du den Verein anlegst, wenn du die beibehältst. Aber ich mag einfach unsere Fußballkultur in Deutschland so sehr und ich sehe, wie die Leute aus dem Ausland kommen. Also ich unterhalte mich ja dann auch vor dem Stadion gerne mal mit Fans. Und da habe ich dann jemanden getroffen, der kam aus England und der hat mir gesagt, Jesko, es ist für mich günstiger, aus London mit dem Flieger nach Dortmund zu fliegen oder nach Deutschland zu fliegen, hierher zu kommen, im Hotel zu schlafen, mir ein Spiel anzugucken und wieder zurückzufliegen, als in der Premier League ein Ticket zu kaufen. Und das habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein.
Na, das Problem ist, dass die Vereine, wenn sie dann Investoren hätten in Deutschland, würden sie unnahbarer werden. Und ich glaube, dass das gerade in Deutschland für die Fans, die ins Stadion gehen und dieses Produkt zu einem guten Produkt machen, mit das Wichtigste überhaupt ist.
Aber wie nahbar ist denn der BVB?
Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Wie nahbar ist denn der BVB? Ja. Wie nahbar ist denn der FC Bayern?
Ja.
Also da muss ich sagen, also die Nahbarkeit, wenn du die noch unterbieten kannst, dann aber herzlichen Glückwunsch. Also das sehe ich anders.
Aber es ist trotzdem für die Leute ein wichtiger Punkt, dass die Vereine verhältnismäßig nahbar. Ich will nicht sagen, dass der BVB und die Bayern nahbar sind, aber dass die Vereine nahbarer sind.
Natürlich ist das wichtig, aber wo ist denn der BVB nahbar? Also der verkauft sich als nahbar, ja. Aber ist er das? Sehe ich nicht so.
Würden dir denn mehr öffentliche Trainings reichen, dass der Verein nahbarer wäre?
Ja, also nein, das würde mir nicht reichen. Ne? Das ist halt, der BVB ist halt ein gut geöltes Unternehmen.
Wie definierst du denn nahbar?
Ja, auch das ist sehr schwer. Gerade bei der Größe eines Clubs wie Borussia Dortmund, dann wirklich noch mehr Nähe herzustellen, finde ich, ist auch eine Aufgabe, ist auch eine Herausforderung, weil du natürlich mit, das haben wir ja gerade auch gesagt, alles, was du tust, hat immer eine Auswirkung, hat immer eine Gravitas, ne, und hat auch eine Dimension, die du halt einfangen musst. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass da eine große Liebe wirklich da ist, sondern es ist halt sehr viel Business beim BVB. Auch das muss keine Kritik sein, ne? Auch das ist eine Kunst, ja, weil du bewegst dich halt in einem Umfeld, wo es um Geld geht. Ja, aber ich persönlich empfinde den BVB nicht als besonders nahbar. Ja, auch so, ich meine, die Spieler kriegst du ja eigentlich gar nicht zu Gesicht außerhalb des Platzes. Ne? Klar, du kannst mal da in Brakel vor dem Tor rumlungern und hoffen, dass einer anhält. Es gibt auch einige, die das machen. Es gibt auch viele, die es nicht machen. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht unbedingt ein Borussia Dortmund-Problem. Es ist auch so ein bisschen so ein Sportler-Fußballer-Problem. Nehmen wir mal Jude Bellingham zum Beispiel. Ja, der hat das Business total verstanden. Jude Bellingham war derjenige, der bei jeder Gelegenheit Fanfotos gemacht hat, Unterschriften gegeben hat. Der war länger beim Autogramme schreiben als beim öffentlichen Training auf dem Platz. Und das hat er natürlich ganz bewusst gemacht. Ja, das hat er ganz bewusst gemacht, weil er sich damit als nahbar gezeigt hat. Ja, und dadurch natürlich auch so eine CI bekommt. Ja, und also eine Identität. Und ich behaupte immer, ich könnte aus vielen Fußballprofis noch viel mehr rausholen, weil ich sie nahbarer machen würde.
Das glaube ich auch tatsächlich. Ich glaube, dass das den Spielern teilweise auch gut tut. Also gut tun würde, ja, so kurios das jetzt klingen mag, wenn sie ein Gefühl dafür bekämen oder noch häufiger ein Gefühl dafür bekämen, was es den Menschen bedeutet, wenn die kurz ein Foto mit denen machen. Das ist nämlich nicht zu unterschätzen. Ja, wenn du kleine Kinder hast, die Spieler anhimmeln, das sind ja die, die dann in 10 Jahren mit einer Dauerkarte auf der Süd stehen vielleicht.
Ja, klar. Das ist es. Es gibt aber auch einige Jungs, die machen das wirklich sehr regelmäßig.
Ja,
ne? Also ein Felix Metscher und Julian Brandt war wirklich jemand, der sich da immer Zeit genommen hat.
Eine letzte Hörerfrage. Welches Stadion würdet ihr anstelle des Westfalenstadions für den BVB wählen, wenn wir eben nicht im Westfalenstadion spielen dürften?
Also ein real existierendes Stadion?
Ja, ich denke schon, ja.
Naja, da gibt es ja nicht so viel Auswahl. Müsste ja die Rote Erde sein, ne? Sonst wäre es ja nicht mehr Borussia
Dortmund. Ja, oder ich gehe mal davon aus, dass gemeint ist, in welchem Stadion auf der Welt oder in Europa würde der BVB auch wunderbar reinpassen.
La Bombonera.
Ah, ja. Ja, das ist
das Stadion von Boca in Buenos Aires.
Mein absoluter Wunschtraum, einmal in dieses Stadion zu gehen. Ich habe
es
gelesen.
Umgebaut, ne?
Ja, das weiß ich aber nicht, ob es mir noch gefällt, wenn es umgebaut wird.
Aber das war tatsächlich, das hatte auch so ein bisschen diese, das Westfalenstadion, darf ich ja hier sagen, ne? Das hat ja auch so eine gewisse Rotzigkeit. Ja, das ist ja nicht so ein auf Hochglanz gebügeltes Stadion oder Arena, sondern das ist ja auch in vielen weiten Teilen noch so ein, das kann man ja noch anfassen, ne? Das ist ja ein Stadion, das lebt ja auch, das vibriert ja schon in sich. So, also zum Beispiel das neue Bernabeu in Madrid, das hat halt keine Seele mehr, ne?
Ja, ich finde es auch ganz schlimm.
Das sieht halt von außen aus wie ein Einkaufszentrum und von innen, das ist futuristisch. Das ist vom technischen Ansatz her ist das fantastisch. Aber sehe ich da 25.000 Leute auf einer Süd hüpfen? Nee, sehe ich nicht. Ich sehe da einen mit Canapé und Prosecco im Rang stehen. Und das mag ich halt nicht, ne?
Ich fand es bei Atletico Madrid sehr cool, weil dieses Stadion ist zwar auch relativ neu, aber vielleicht hat es auch durch den Verein, der da spielt, ein bisschen mehr Seele. Ne?
Ja.
Also
ja, ja.
Ist da dann auch so.
Wir haben diese Mourinho-Thematik gar nicht ausdiskutiert. Ne? Da hätte ich ja noch gerne ein bisschen. Sollen wir da noch ganz kurz drüber sprechen?
Ja, du, ich hab Zeit,
ja.
Bitte.
Ja, ich habe Hunger, deswegen müssen wir gleich mal abbrechen.
Ja, ich habe auch Hunger, ja.
Aber also ich finde, dass Mourinho jetzt wieder bei Real Madrid Trainer werden muss, ist eine absolute Bankrotterklärung für diesen Club. Ja, dass du dir diesen Trainer nach Alonso, dem Reformer, den. Oh, jetzt klingelt mein Handy. Hör mal.
Oder Burg ruft an mit exklusiven Informationen. Ist halt die Frage, ob du da dran gehen willst, ne?
Nee. Nee, der war's nicht. sorry. Also es ist für mich eine absolute Bankrotterklärung, dass sie diesen Trainer holen müssen. Finde ich eine Katastrophe, weil das zeigt, dass du in den letzten Jahren von der Planung her alles so falsch gemacht hast, dass du dieser Mannschaft, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum er da Trainer werden muss, keinen anderen Trainer mehr hinsetzen kannst, als einen, der noch dickere Eier hat, als die Stars, die sie da haben. Und das ist der einzige, den du gerade hast, ist José Mourinho oder Jürgen Klopp. Und aber dass du das jetzt machen musst, das finde ich unfassbar. Finde ich unfassbar. Wie du auch gar nicht gelernt hast aus Paris, aus Manchester City zeitweise in der Anfangszeit, wo die mit Geld zugeschüttet wurden, gar nicht wissen, was sie damit machen sollten und einfach irgendwelche Spieler gekauft haben, bis sie dann mal begriffen haben, dass du einfach auch Sinn und Verstand dahinter haben musst. Und das ist, also Real Madrid kann ich gar nicht ernst nehmen.
Kennst du diese Rede, wo Luis Enrique in so einem kleinen Saal sitzt und in der ersten Reihe sitzt Kylian Mbappé und erklärt ihm irgendwie 2 Minuten am Stück, dass auch er mal defensiv arbeiten muss, wenn er erfolgreich werden will? Ja. Und seitdem Kylian Mbappé bei Real Madrid spielt, Achtung, hat Real Madrid keinen einzigen Titel gewonnen. Nichts, nada, niente.
Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Schau mal an, was Paris Saint-Germain gewonnen hat, seitdem der weg ist.
Ja, 2 Jahre, 2-mal Champions-League-Sieger. Ja. Ohne Kylian Mbappé, der unbestritten ein fantastischer Fußballer ist.
Ich will das jetzt gar nicht auf ihn runterbrechen, ne? Das ist dann auch immer ein Gesamtgefüge, ja, dass sie in Paris auch um ihn herum falsch gebaut haben, meiner Meinung nach, in den vergangenen Jahren, wo sie sich halt nach und nach dann rausholen mussten. Aber das halt auch alles mit Geld, ne? Einfach mit LKW-Ladungen voll Geld machen die das. Und da kommen wir wieder zum BVB, das geht halt hier nicht.
Ja, dann lieber Zweiter in der Bundesliga werden.
Und wenn du mal überlegst, dass der Letzte, der Paris Saint-Germain im K.O.-Spiel in der Champions League geschlagen hat, Borussia Dortmund war, ne, dann verdient das noch höheren Respekt.
Ja, tatsächlich. Ach, was war das damals für eine wilde Saison? Kann man nicht anders sagen. Mit Edin Terzic als Trainer. Und,
Fünfter noch in die Champions League gekommen.
Ja, als Fünfter in die Champions League gekommen. Ja. Und ja gut, selbst auch dafür natürlich dazu beigetragen, dass eben die Bundesliga diese Punkte sammelt. Aber trotzdem, es wirkt schon wieder so weit entfernt. Jesko, uns verbindet gerade nicht nur diese Diskussion, die mir extrem viel Spaß gemacht hat, sondern auch das Hungergefühl. Das ist sehr gut. Ich glaube,
ich werde schnell hangry. Also wenn ich Hunger habe, dann werde ich unleidlich.
Ja, das möchte ich natürlich auf keinen Fall. Ich möchte mich aber auf jeden Fall noch bei dir bedanken, dass du so lange mit dabei gewesen bist.
Ja, sehr gerne.
Ich glaube, wir könnten hier locker noch 2-3 Stunden sitzen. Es würde nicht langweilig werden. Letzte Frage. Wer wird Weltmeister?
Frankreich.
Also, mit Kylian Mbappé ist er kaum.
Ja, den Titel hat er ja schon geholt.
Ja,
also das konnte er ja. Ne? Und also das ist jetzt eine sehr rationale Antwort.
Ja.
Weil wenn du dir den Kader von Frankreich anguckst, dann müssen die schon viel falsch machen, wenn die nicht Weltmeister werden.
Das stimmt, der Kader ist tatsächlich überragend gut. Ich würde mich mal über was ganz anderes freuen. Ich glaube zwar nicht, dass es klappt, aber vielleicht die Niederlande, wenn es mal so
Portugal.
Wäre.
Oder Portugal.
Portugal, ja.
Portugal hat auch einen fantastischen Tag.
Hat eine
mit
sehr,
mit Bruno Fernandes und Vitinha. Also die haben auch einen fantastischen Kader.
Oh ja, und dann können wir die GOAT-Debatte natürlich wieder starten, falls Portugal Weltmeister werden sollte. Ja. Jesko, vielen Dank. Ja. Guten Hunger. Und an alle da draußen, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Folgt den sozialen Kanälen von der Schwarz-Gelben Runde, also vor allem natürlich Instagram, weil da bekommt ihr auch immer eine Info, wann ihr wieder Hörerfragen stellen könnt. Gibt's auf meinem privaten Kanal, auch bei Twitter jede Woche. Und ja, wünsche euch viel Spaß.
Falls ihr könnt ihr auch gerne folgen, wenn ihr
ja, mit. Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ihr könnt auch gerne bei Auf Süd reinhören, wenn es dann wieder kommt. Und natürlich beim WM-Podcast.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also Wake Up World Cup, jeden Morgen kriegt ihr euer WM-Update bei Sky.
Ist es okay, wenn ich das mittags erst höre?
Absolut.
Ja, alles Absolut. Klar. Dann hätten wir das auch geklärt. Viel Spaß bei dem Projekt, ja, über die paar Wochen und natürlich, dass du immer gut durch die Nacht kommst. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.